Moin zusammen, ich bin Maurice von Plus Eins auf Podcast und ich darf heute zu Gast sein in diesem wundervollen Podcast, um über Alien und Science-Fiction-Horror zu sprechen. Und wenn euch das interessiert, es gibt Kapitelmarken, oh Wunder, Wunder, und da könnt ihr mal vorspulen und dann euch das direkt anhören. Viel Spaß!
Ich würde alles runterwürfeln, aber um mich geht's nicht.
Und es ist echt überraschend, wie gut man sich mit dem Killerbot identifizieren kann.
Ich habe mich in Angst vor dir tatsächlich jetzt. Es hat uns ja noch nie irgendwie abgehalten, über Dinge zu reden, von denen wir keine Ahnung haben.
Hey, ganz ehrlich, also Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit ist meine Superkraft.
Es gibt wieder Hass von der Lovecraft-Bubble wie letztes Mal. Ich bin ein schlechter Mensch.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser sommerlichen Ausgabe des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo Elea!
Hallo!
Wie geht's denn, oder vielleicht besser, jetzt wo wir durchgeimpft sind und auch unser Freundeskreis, was machen die Rollenspielrunden?
Ja, wir hatten tatsächlich am Sonntag nach ewig langer Zeit mal wieder eine Tischrollenspielrunde, die aus mehr als zwei Personen oder ja, sagen wir mal drei Personen bestand. Und unsere GastgeberInnen sind gleich volle Kanne eskaliert und haben uns einen riesen Tisch hergerichtet mit Snacks und Sandwiches und Getränken und allem. Und man hat echt gemerkt, das Bedürfnis war durchaus sehr groß, sich mal wieder irgendwie in live zu sehen.
Ich hatte tatsächlich jetzt viele Live-Runden, einfach weil die Mädels sich immer alle zum Fußball gucken verabredet haben. Überraschenderweise sind nämlich voll die Hardcore-Fußballfans, während ich zum Beispiel total so. Obwohl, wer man sich erinnert an die letzte Folge, ich hatte recht, wie weit wir kommen.
Du bist echt gut gewesen, ja.
Jedenfalls, wir haben also Live-Runden, immer, war immer schön kurz, immer so 2-3 Stunden als kleine Vorbereitung und dann haben wir das Spiel geguckt und Pizza gegessen. War also sehr schön. Die Online-Runde ist ein bisschen eingeschlafen, weil auch die natürlich sich jetzt lieber wieder live treffen. Ne? Sie können ja endlich wieder. Aber falls man eventuell doch mal wieder online spielen möchte, bald ist die CampfireCon, Ausgabe Nummer 3 am 7.8., also 2 Wochen nachdem diese Folge rauskommen wird, wieder auf Discord, wieder mit einem Fokus auf Erzählspiele. Mir wurde extra gesagt von dem, der mich angeschrieben hat, von den Organisatoren, da gibt's kein DSA. Obwohl, man kann bestimmt auch DSA erzählerisch spielen, vermute ich. Du bist ja so eine Laientheaterschauspielerin, die im Prinzip ja mehr Improvisation macht als Regelquatsch. Ich glaube, du könntest selbst DSA erzählerisch spielen. Ich nicht. Ich würde alles runterwürfeln. Aber um mich geht's nicht. Es geht jetzt nämlich um Alkohol.
Yay.
Ich glaube, es ist nicht der erste Alkohol, den wir hatten, aber der erste richtig harte Alkohol.
Bier hatten wir schon ein paar Mal, Craft-Biere, aber die ist jetzt immer beim Schnaps angekommen.
Und da gibt es eine witzige Anekdote. Also ich habe dann angeschrieben, so die Destillerie, ja, wie sieht's denn aus hier? Wir sind ja Nerdige Trash Talk und wir mögen Getränketests. Und dann die Dame, die quasi dann mit mir so geschrieben hat, ja, ich höre mal rein und so, oh, jetzt bin ich aber ein Fan von euch. Deswegen explizite Grüße an unseren neuen Fan, der uns mit ganz großartigem Gin versorgt hat. Und ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, aber es hat uns ja noch nie irgendwie abgehalten, über Dinge zu reden, von denen wir keine Ahnung haben.
Hey, ganz ehrlich, also Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit ist meine Superkraft.
Lass uns das mal riechen. Du hast es ja schön angerichtet mit Eiswürfeln.
Es riecht echt einfach irrsinnig melonig, finde ich.
Ich lese mal vor, und zwar haben wir Spree-Gin. Mhm. Du trinkst schon, ich erzähle noch und du
Nein,
trinkst schon.
Nein, ich trinke überhaupt nicht, ich rieche nur.
Ja, ja.
Nose, da sagt man das nur beim Whisky.
Ja, ja. Und zwar Spree-Gin Rhubarb Melon. Ich mit meinem Ostseeenglisch wieder. Jedenfalls, das ist also ein Gin aus Deutschland, aus Berlin, der Hauptstadt. Die Botanicals, ich habe gelernt, Botanicals heißen einfach nur die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind Rhabarber, Wacholder und Wassermelone. Und
es riecht irrsinnig nach Wassermelone.
Unfassbar. Es ist wirklich vom Geruch sehr fruchtig. Es ist ein, wie gesagt, wir haben keine Ahnung, New Western Gin. Irgendjemand wird schon wissen, worum es geht. 41,2% Alkoholgehalt. Und wir, denke ich, probieren mal. Wir
testen es mal.
Tatsächlich habe ich den ersten Eindruck, wenn ich das trinke, dass mehr das Rhabarberige jetzt durchkommt. Ja. Die Wassermelone ist mehr der Geruchsfaktor.
Und der kommt so ein bisschen im Abgang, wie man so schön sagt.
Und das Rhabarberige, das kommt jetzt beim Schluck, beim Trinken. Und beim Abgang wird es langsam wieder wassermelonig.
Ja, und der ist sehr weich. Also wenn ich mir überlege, das ist doch 40%iger Alkohol. Er brennt natürlich schon ein bisschen.
41,2 bitte. Genau, wir müssen ganz genau sein.
Aber trotzdem, man hat jetzt nicht das Gefühl, man kippt sich da jetzt irgendwie, also so ein richtig was rein, was so richtig hart brennt. Also es ist schon sehr mild insgesamt, finde ich.
Das ist jetzt sehr gefährlich, weil ich glaube, das ist der erste harte Alkohol, den ich wahrscheinlich wirklich intensiv trinken würde. Also ich glaube, wir machen die Flasche heute alle. halber Liter Flasche. Ich denke, wir schaffen sie noch. Na gut, ein Verlobter kommt nachher noch dazu. Zu dritt machen wir die wahrscheinlich alle.
Und dann fährst du noch nach Hause.
Selbstverständlich würde ich niemals alkoholisiert Auto fahren. Das heißt, du musst deine Couch...
Oh, okay.
Vielen herzlichen Dank für das Rezensionsexemplar an Grote Spirits in Berlin. Spirits?
Das ist übrigens auch, also ganz abgesehen vom Inhalt, ne, auch wirklich eine total schön designte Flasche. Also wenn man so ein Connoisseur ist, der die sich sowas gerne auch ins Schnapsregal stellt, sieht tatsächlich sehr, sehr schick aus. Und kann was. Also ich habe gerade festgestellt, ich habe noch eine Flasche Tonic Water im Kühlschrank. Vielleicht versuchen wir es später auch mal, wie sich der so als Gin Tonic macht.
Dann kommen wir mal zum Ask Me Anything. Und irgendwie bekommst mittlerweile nur noch du die ganzen Fragen und nicht mehr ich. Wahrscheinlich bist du jetzt das Aushängeschild mittlerweile, weil Frauenpower und so. Völlig okay. Hauptsache, wir haben Fragen. Vielen Dank an alle HörerInnen. Hau raus.
Jawohl. Wir starten mit einer ein bisschen allgemeineren Frage. Und zwar wollte da jemand wissen, wir sind ja viel so auch auf Social Media unterwegs und so, Twitter und was nicht so alles gibt. Haben wir einen liebsten YouTube-Kanal?
Eindeutig. Und zwar Oversimplified. Das ist ein Geschichtskanal, der das wirklich komplexe geschichtliche Zusammenhänge, zum Beispiel jetzt das komplette Leben von Napoleon oder davor war, glaube ich, so die Prohibition, passend zum Schön natürlich jetzt, genau, so simpel zusammenfasst in schön animierten Videos, dass du das einem Grundschüler zeigen kannst und der versteht, worum das geht.
Cool.
Sehr toll. Was ist dein Lieblings-YouTube-Channel?
Ich gucke ja gar nicht so arg viel YouTube, muss ich gestehen, aber der Jurist und ich haben einen Stamm-Let's Player, bei dem wir regelmäßig gucken, und das ist der Bruger. Und ich bin irrsinnig froh, dass der Jurist den Bruger ausgegraben hat, weil die meisten Let's Player, von denen man so hört, irgendwie in den sozialen Medien und so, die machen dann so einen so auf, ich bin so edgy und überhaupt und haha, ihr versteht nur meinen schwarzen Humor nicht und viele sind auch so ein bisschen einfach zu überdreht, finde ich, für meinen persönlichen Geschmack jetzt zum Zuschauen. Ist beim Bruger gar nicht, der ist einfach auch schon Hauch älter, ist niemand, der das nötig hat, sich da jetzt irgendwie so besonders provokant oder irgendwie besonders edgy zu präsentieren. Spielt auch genau die Spiele, die wir gerne gucken, also spielt viel Horror, auch viel Indie-Sachen, aber auch große Titel, Dark Souls zum Beispiel, Resident Evil und so weiter. Und das ist unser Abendprogramm jeden Tag.
Mir ist innerlich ganz warm vor dem Gin. Das ist ein total witziges Gefühl. Ihr kennt das bestimmt alle zu Hause, aber für mich ist es neu. Das ist total witzig. Okay, du hattest noch eine Frage im Angebot.
Ja, und das ist auch eine relativ simple Frage. Und zwar geht's darum, um die Frage, also ging darum, dass die Person, die mir geschrieben hat, meinte, sie ist jetzt gerade neu auf unseren Podcast gekommen, hat jetzt gerade mal so reingehört und wollte wissen, ob wir eigentlich auch Potterheads sind.
Die Frage habe ich ja tatsächlich schon mal beantwortet, nämlich in der zweiten Spin-off-Folge, wo ich zugegebenermaßen ein ganz, 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 ganz klein wenig über meine Ex blästert habe, die ein Potterhead ist.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, das war mit Blog-Namensgeber Stefan, wenn ihr ihn mal live hören, also nicht live, aber wenn ihr ihn mal hören möchtet, nein, überhaupt nicht. Ich habe alle Filme gesehen, manche nur einmal, manche auch mal zwei oder dreimal. Und ich glaube, ich habe... Nö, das war's. Mehr Kompetenz habe ich nicht. Damals, deswegen habe ich mich über meine Ex gelästert, die war ja der maximale Potterhead und hat ja damals zu mir gesagt, sie kann erst mit mir zusammen sein, wenn sie weiß, welches Haus ich bin. Deswegen musste ich ja den offiziellen Pottermore-Test machen. Und ich habe sie damals angeschwindelt, denn ich bin ja eigentlich ein Transhauser quasi. Denn laut dem Pottermore-Ding bin ich ein Gryffindor, aber ich fühle mich tatsächlich ernsthaft und habe ich auch zu ihr gesagt, weil sie auch einer war, Hufflepuff.
Sehr schön.
Oh mein Gott, ich gebe gerade offen zu, dass ich meine Freundin belogen habe, meine Ex-Freundin. Ich bin ein schlechter Mensch.
Ja. Ich war lange ein sehr, 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 sehr großer Potterhead. Ich habe die Bücher gelesen, bevor die tatsächlich so richtig bekannt wurden. Das erste habe ich, glaube ich, gelesen, da war ich vielleicht 9 oder so. Oder ja, auf jeden Fall noch in der Grundschule und bin dann tatsächlich sukzessive älter geworden mit den restlichen Büchern. Ich hatte Harry Potter Merch, bevor es Harry Potter Merch gab. Ich bin zu diesen Mitternachtslesungen gegangen. Ich habe die Bücher alle mehrfach gelesen. Die Filme dann später nicht mehr so, aber die Bücher total, auch die Hörbücher. Und ich habe mich aber trotzdem als Potterhead nie so richtig gefühlt, weil ich nie so wirklich in der Community in dem Sinne drinnen war. Also in keinen Foren oder in keinen irgendwie anders gearteten Communities. Und mittlerweile habe ich mich da sowieso davon verabschiedet, weil ich mit J.K. Rowling einfach nichts mehr gemein haben möchte und einfach so viel Abstand zwischen mich und diese Frau bringen will, wie geht, und der auch einfach keinen Cent Geld mehr irgendwie in den Rachen werfen möchte. Deswegen ist meine Potter-Zeit einfach auch vorbeigegangen und ich traure dem auch nicht sehr hinterher.
Wir haben bestimmt jetzt ganz viele HörerInnen verloren.
Das ist dann leider so.
Nein, jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube, jemand, der das Mögen von irgendwelchen Dingen, also zum Beispiel unserem Podcast, Fernsehsendungen, Stars, davon abhängig macht, dass man die Autorin, den Autor des Buches, was man gerne mag, nicht so toll findet, dann kann man nichts
so
machen.
Dann ist es so, ganz ehrlich, dann ist es so. Also, das, ja, hilft da nichts. Aber du bist es ja gewohnt, kontrovers zu sein. Die letzte Folge war ja so ein bisschen kontroverser, was das anging, und hatte ja sehr schwerwiegende Folgen.
Mir hat tatsächlich jemand die Freundschaft gekündigt nach der Folge mit Ashton, weil irgendwie musste sich diese Person emotional entscheiden zwischen SK Podcast und nerdigen Trash Talk und ist dann zum SK Podcast gegangen, was vollkommen okay ist. Ich mag den Podcast ja sehr gerne, liebe Grüße. Aber es gab noch ein paar andere seine Sachen. Und zwar, es gab sehr viel Feedback, teilweise auch sehr konstruktives Feedback, beziehungsweise doch auf einem gesitteten Niveau eine Diskussion. Also klar gab es wieder diese übliche Ablehnung, irgendwie so, Diversität, wir wollen ja nicht drüber reden und so. Das hast du ja immer. Aber zum Beispiel wurde auch sehr oft die englische, in Anführungszeichen, Fachsprache kritisiert, wo sich manchmal auch noch die Bedeutung ändert. Das ist ja auch ein Punkt, den ich zum Beispiel in der Podcast-Folge mit Ask besprochen habe, dass es mir auch aufgefallen ist. Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, du bist ja doch mehr die Expertin im Verhältnis zu mir. Weißt du zum Beispiel, was die 2 in LGBTQIA2S+ bedeutet?
Nee.
Und das ist nämlich genau der Punkt, dass die Diskussion mittlerweile so weit ist, die Fachdiskussion, dass selbst ExpertInnen wie du nicht hinterherkommen. Und dann kam öfters mal, wenn dieses Problem angesprochen wurde, als Gegenantwort, man sollte sich doch gefälligst selber informieren. Und ich bin persönlich mit solchen Antworten immer ein bisschen unglücklich, denn wo ist denn da die Grenze? Also beispielsweise, ich denke, es gehört schon zur Allgemeinbildung, dass man weiß, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Aber jetzt als Beispiel, bei Facebook kannst du ja aus 60 Geschlechtern auswählen. Bin ich jetzt quasi verpflichtet, dass ich die korrekte Definition von allen 60 Geschlechtern auswendig kenne?
Ich halte es so ein bisschen für eine Strohmann-Argumentation, ehrlich gesagt. Also es geht so ein bisschen in beide Richtungen. Also ich glaube, wir müssen schon darauf achten, dass wir möglichst viele Leute in so einen Diskurs mit reinzunehmen und darauf zu achten auch, dass man unter Umständen mit bestimmten sprachlichen Mitteln manche Leute einfach nicht mitnimmt, weil die das halt nicht verstehen, was man da erzählt. Und natürlich gehen dann manche hin und googeln das. Das ist auch schön, das finde ich auch wichtig. Also man kann jetzt auch nicht komplett irgendwie sagen, nee, ihr müsst mir alles haarklein erklären. Dass man irgendwie so eine gewisse Eigenmotivation mitbringt, finde ich schon ganz vernünftig auch, gerade wenn einen die Themen interessieren. Und ansonsten alles zu wissen ist sowieso eine Utopie. Also egal, ob es jetzt um Menschen geht, egal, ob es um Identitäten geht oder worum auch immer, man lernt halt sukzessive was dazu. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der zu mir sagt, mein Geschlecht ist X und ich habe davon vielleicht noch nie was gehört, dann habe ich halt die Möglichkeit, entweder frage ich nach, wenn es gerade irgendwie passt oder das sinnvoll ist, oder ich setze mich halt hin und informiere mich, wenn mir das was bedeutet. Und das bricht einem dann auch keinen Zacken aus der Krone.
Ein weiterer Feedbackpunkt war, dass man sich manchmal gar nicht traut, in seinen Rollenspielen oder in seinen Romanen gewisse Ismen zu reproduzieren. Und ich habe dann lange drüber nachgedacht und ich kann dieses Unbehagen teilweise sogar nachvollziehen. Ganz praktisches Beispiel, letztens passiert. Ich habe ja eine Rollenspielrunde, die nur aus jungen Frauen besteht, die auch nur junge Frauen spielen. Und da hatte ich letztens ein Abenteuer für die geleitet, in welchem sie bei so einer Art Olympiade ihr Dorf für einen Gladiatorenkampf vertreten sollen. Und da war der Plan sozusagen, dass das in einem Female Empowerment Finale endet, weil sie natürlich gewinnen und dann am Ende sogar einen Drachen abwehren, aber dass sie vorher von ihren durchweg männlichen Mitbewerbern, also alles so ultramaskuline Muskel-Ottos, belächelt wurden. Und selbstverständlich wäre dabei oder wurde dabei auch ein bisschen Sexismus reproduziert, damit am Ende der weibliche Sieg sozusagen umso süßer wäre. Jedenfalls kenne ich meine Mädels ja und die waren da alle voll cool mit, aber ich wäre mir tatsächlich jetzt nicht so sicher, ob ich das Abenteuer jetzt genau in dieser Form 1:1 für dich oder gar für Judith Vogt, damit ich es auch mal wieder erwähnt habe, so geleitet hätte. Daher meine Zwischenfrage an dich als die Vokere von uns beiden sozusagen. Wie viel Reproduktion von Ismen ist denn noch okay?
Ich glaube, das ist eine total individuelle Sache. Das ist voll schwierig, das irgendwie zu verallgemeinern. Gerade wenn wir jetzt auf Rollenspielrunden gehen, ich spiele gerade mit dem Juristen zusammen, quasi in einem One-on-One, eine Vampire, eine Masquerade-Chronik und ich spiele einen schwarzen Charakter, also eine schwarze Frau. Und wir haben für uns durchaus entschieden, dass es auch okay ist, das Thema Rassismus immer mal wieder auch anzuteasen, weil gerade diese Camarilla-Struktur in Vampire, also diese Vampirgesellschaft, einfach eine sehr weiß-eurozentrische ist und das deswegen auch für uns gepasst hat. Wenn ich das jetzt mit jemand anderem in der Runde spielen würde, würde ich das vorher, glaube ich, abklären wollen, ob das sich für die Person belastend oder empowernd anfühlt, wenn man das mit reinbringt. Und das ist eben immer die Frage, weil nur weil Rassismus oder Sexismus oder irgendwelche Ismen, andere Ismen vorkommen, kann es ja eben auch irgendwo eine empowernde Funktion haben und eine stärkende Funktion haben. Es muss aber eben nicht. Es kann eben auch genau das Gegenteil sein. Und das ist manchmal sogar tagesformabhängig. Kann sein, dass man mal einen Tag hat, wo man sagt, ja, heute finde ich es toll, irgendwelchen Macho-Arschnasen einen draufzugeben. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, ich kann mit diesen Sachen im Moment gerade nichts anfangen, belastet mich gerade, macht mich gerade irgendwie nieder. Selbst wenn ich dem dann nachher auf die Nase boxe, irgendwie, das geht gerade nicht. Und das ist in Ordnung, von daher finde ich das immer ganz wichtig, das auszuhandeln. Und eventuell, wenn man es halt veröffentlicht, einen Disclaimer vorne rauszustellen und zu sagen, so und so haben wir uns das vorgestellt, das und das ist die Prämisse dahinter. Wenn das für euch funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, dann entscheidet euch hier für einen anderen Weg oder so.
Im Verlauf der Diskussion zu dem Podcast, zu dieser Folge, kamen dann auch einige persönliche Erlebnisse von den Kommentierenden und einen davon, also einen Kommentar, fand ich so interessant, dass ich ihn mal hier sozusagen mit dir und mir als Dr. Sommer-Team besprechen möchte. Der betreffende User hat mir auch erlaubt, dass ich das quasi erzählen darf, natürlich anonymisiert, und ich fasse es mal ein bisschen zusammen, weil er hat mir dann einen sehr langen, ausführlichen Text geschrieben. Es ist ein sehr erfahrener Spielleiter, der spielt schon seit 18 Jahren verschiedene Rollenspielsysteme. Und es wurde Xulu in den 1940er Jahren gespielt. Und die SpielerInnen wollten unbedingt das Deutsche Reich als Spielort. Und das Problem war in dem Moment, was sie spielen wollten. Und zwar, sie wollten spielen als eine Gruppe aus einem Rabbi, einem afroamerikanischen Journalisten, einem Professor für Alt- und Frühgeschichte und einer Krankenschwester. Und die haben irgendwann gemerkt, ja, wir haben ja überhaupt keinen Kampfcharakter. Und dann kam der Wunsch nach einem weiteren Spieler auf, der zumindest ein bisschen weiß, wie man mit dem Gewehr so umgeht. Und da hat er einen jüdischen Freund gefragt, ob er mitspielen möchte. Und er hat dann einen Soldaten der Wehrmacht gespielt. Ja, das Naheliegendste, wenn du in Deutschland in 1940ern spielst. Und dann fing für ihn, so hat er es mir geschrieben, Zitat, der Horror an. Denn der Wehrmachtssoldat frotzelte dann über den Journalisten und den Rabbi. Und so nach circa 2 Stunden Spielen wurde der Spieler, also nicht der Charakter, sondern der Spieler, als Rassist und Antisemit betitelt. Was interessant ist, wenn man selber quasi jüdisch ist. Und das ging dann so weit, dass zum Beispiel der Spieler oder die Spielerin, der den Rabbi oder die den Rabbi gespielt hat, nicht verstand, warum es in Berlin keine Synagogen mehr gibt. Und der Professor hat sich gewundert, warum er, nachdem er die Frage, sind Sie denn auch in der Partei gestellt bekam, gefragt hat, nein, ich schließe mich doch keinen geistig retardierten Juden an, auch für ein Zitat. Und dann wurde er quasi von einem SS-Offizier fast erschossen.
Aha.
Und es ging dann noch so weiter, dass zum Beispiel der Journalist unbedingt in den Nachtclub wollte und wurde dann, weil er ja afroamerikanischen Ursprungs war, sagen wir mal, sehr rüde abgewiesen. Mit rüden Worten, die ich jetzt nicht unbedingt reproduzieren möchte hier im Podcast. Und dann haben die SpielerInnen angefangen, den Spielleiter zu beschimpfen, was er persönlich für einen Rassist und für einen Nazi ist. Zumindest so, was ich so bei seinem Facebook-Profil sehen konnte, würde ich das mal überhaupt nicht behaupten. Jedenfalls. Und dann kam dann raus, bevor die Gruppe sich wirklich brutal getrennt hat, die Spieler wollten ein Nazi-Deutschland ohne Rassismus, ohne Sexismus. Wie hätte er verfahren sollen, dass es nicht so eskaliert ist?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie so eine Situation überhaupt zustande kommen kann. Wie wenig kann man miteinander reden, bevor man eine Rollenspielrunde beginnt?
Es ist mir auch wirklich schwer verständlich gewesen.
Also wenn man sich kennt, wenn man schon miteinander gespielt hat, also das ist doch irgendwie, da hat ja keiner mit dem anderen gesprochen vorher, um mal zu klären, was man eigentlich spielen möchte oder warum oder was so mögliche Stolperstricke sind. Ich meine, gerade bei so einem Thema, da überlege ich mir doch vorher, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv, sorry, aber ich verstehe es nicht, weil da mache ich doch vorher eine Session Zero und kläre das mal ab. Ich meine, wenn ich in Nazi-Deutschland der 40er Jahre so eine Gruppe spiele, dann muss mir doch klar sein, dass das irgendwie entweder, wenn man das irgendwie in Anführungszeichen historisch korrekt spielen möchte, bestimmte Konflikte antießt, wo ich mir sehr genau überlegen muss, ob ich das möchte für meine Gruppe und ob das alle Mitspielenden auch möchten. Und zum anderen, also Lions and Whales, X-Card, existiert doch alles. Also ich finde, das wäre so ein gutes Beispiel, warum sowas so wichtig ist, dass man sowas irgendwie vorher klärt. Gerade in so hochkomplexen und irgendwie schwierigen Settings und Szenarien. Also ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass, also wie es dazu gekommen ist zu dieser Situation. Weißt du, ob die sich vorher kannten, die Gruppe?
Es war quasi eine, durch eine Ausschreibung eine Online-Runde.
Okay, ja gut, dann macht's eher, also dann finde ich es noch ungewöhnlicher, dass man nicht vorher einfach mal irgendwie da abklärt, was sich die einzelnen Personen davon erwarten von dieser Spielrunde und was sie vielleicht für Themen sich vorstellen können und welche nicht. Und warum sie jetzt zum Beispiel gerade diese 40er Jahre eben bespielen wollten und kein anderes Setting oder so.
So wie ich das in seinem Text noch rausgelesen habe, hat er zumindest schon mal vorher hingewiesen, dass es schon problematisch sein könnte, wenn man unbedingt diese Charaktere in dieser Lokalität spielen möchte. Aber ich sehe ja tatsächlich auch die SpielerInnen ein bisschen in der Mitschuld. Also die haben offensichtlich schon unbedingt ihr Charakterkonzept durchspielen wollen und haben aber nicht vorher gesagt, irgendwie, ich möchte das Setting so und so haben, weil vermutlich, wenn sie gesagt hätten, halt, ich möchte mein Nazi-Deutschland ohne Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und mit Gleichberechtigung haben, dann wäre die Gruppe vermutlich überhaupt nicht zustande gekommen. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Setting zu tun. Call of Cthulhu ist ja doch schon ein erzählerisches, atmosphärisches Setting.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendein OSR-System spiele, wo ich nur meine Kämpfer auswürfel, dann ist es halt, da ist ein Nazi in Raum, er hat 7 Lebenspunkte, würfel mal Angriff.
Ich hau ihm auf die Nase. Ja.
Dann ist es wurscht und dann kannst du auch deinen Rabbi spielen. Aber in diesem Setting, mit diesem System, was ja auf die Immersion besonders viel Wert legt,
ja,
da hätten sich ganz ehrlich auch die SpielerInnen vorher Gedanken machen müssen und sagen müssen, das funktioniert so nicht.
Also ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie sagen, der ist schuld, der ist nicht schuld. Also ich glaube, das ist insgesamt, also nicht bloß auf die Spielleitung bezogen, sondern auf die gesamte Gruppe bezogen, komplettes Kommunikationsdesaster gewesen, ganz offensichtlich. Also wo, also ich frage mich halt, also ich würde mich ja auch als Spielleitung oder auch als anderer Mitspielender fragen, wenn jemand irgendwie so einen Charakter auswählt, warum tut er das? Was ist die Idee dahinter? Was sind Konflikte, die man anspielen möchte? Und klar, wenn dann jemand irgendwie sagt, oh, ich möchte aber in Deutschland der 40er Jahre den Rabbi spielen, dann hätte ich als Spielleitung eine Idee, warum die Person das machen möchte und würde dann eben auch klären wollen, möchtest du das wirklich? Ist es tatsächlich irgendwie was, was du anspielen möchtest? Und deswegen, ja, ich denke auch, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, die eine Person hätte das jetzt irgendwie anders machen müssen. Ich glaube, dass das insgesamt offensichtlich keine gute Idee war.
Nein, ich glaube, das ist wirklich so ein Musterbeispiel, wenn man nicht miteinander redet.
Ja.
Es muss ja nicht mal eine Session Zero sein, aber man kann sich ja zumindest vor gewiss irgendwie absprechen.
Ja, also keine, ich sage jetzt auch nicht unbedingt so eine strukturierte oder manualisierte Session Zero, sondern einfach, man trifft sich mal und spricht drüber, was man sich so überlegt hat für das Setting oder das Szenario oder eben, ja, und gerade wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt und mit denen man noch nicht zusammen gespielt hat, finde ich es besonders, gerade bei Cthulhu, schon wichtig, das vorher zu klären. Ganz unabhängig jetzt von den Konflikten, die da zwischen den Charakteren oder zwischen den Charakteren und dem Setting aufgekommen sind, auch was den Horroraspekt angeht, würde ich mich als Spielleitung und auch als Spielende immer orientieren wollen, wie weit kann ich gehen. Also es betrifft eben nicht nur die Spielleitung, sondern ich möchte auch als Spielerin wissen, welche Konflikte meines Charakters kann ich zum Beispiel, wo kann ich voll reingehen, wo kann ich mich voll in diese Abwärtsspirale reinfallen lassen, ohne dass die anderen sich dadurch unwohl fühlen. Das finde ich gerade bei diesen Horrorsachen irrsinnig wichtig, das vorher zu klären. Und es ist natürlich echt blöd, wenn das dann so endet. Also
ja, ich habe das auch das Gefühl, so von der Beschreibung her, die SpielerInnen haben das so ein bisschen sich reingefressen. Also ich hätte schon, ja, wenn jetzt der erste Punkt gewesen wäre, der wirklich für mich problematisch wäre, hätte ich gesagt, selbst wenn du das Konzept der X-Card nicht kennst, sagst du, halt, stopp, Moment, wir müssen mal ganz kurz über diesen Punkt reden, Outgame.
Genau, ja.
Und dann, ja, das und das möchte ich aus den und den Gründen nicht. Dann sagt die Spielleitung, okay, mir wäre es aber sehr wichtig oder auch nicht. Dann bricht man es halt im Moment ab, aber man frisst es nicht noch irgendwie 2-3 Spielabende, die, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Stunden dauern, in sich rein, um dann jemanden als Satz zu beschimpfen und dann rauszugehen. Das, ja, ist halt ultra schlechter Stil. Und ja, ich glaube, ich würde hier im überwiegenden Teil tatsächlich die SpielerInnen schuldiger sehen, wenn ich Partei ergreifen müsste.
Es kommt darauf an, wie man die Rollen sieht. Also wenn man sagt, die Spielleitung, wenn du die Person bist, die das anbietet, die das leitet, die das organisiert quasi, also wenn du für dich wirklich diese Leitungsfunktion claimst, hat man, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung. Aber ich sehe es auch nicht so, dass die Spielleitung die einzige Person am Tisch sein soll, die sich dieser Aspekte bewusst sein sollte. Also das ist schon, wenn dann, eine Gemeinschaftsaufgabe auch. Und ich meine, das Problem ist, dass du als Spielleitung halt immer am Schluss die Person bist, die am meisten davon irgendwie, die es im Endeffekt dann ausbalancieren muss oder die halt dann im Zweifelsfall diejenige ist, die am Schluss das meiste zurückkriegt, im Endeffekt, positiv wie negativ. Also von daher, ja, ich finde, da hätten alle Beteiligten irgendwie besser miteinander kommunizieren müssen. Das ist so meine Rollenspiel-Dr. Sommer-Meinung dazu. Redet miteinander, Leute. Das ist hilfreich, meistens.
Und wer hat zuerst gesagt, redet miteinander? Thomas Michalski, unser großes Podcast-Vorbild. Liebe Grüße. Und falls ihr eventuell auch mal irgendwie wollt, dass wir Dr. Sommer spielen, wir können ja mal wirklich eine Folge dazu machen. Oder
neue Rubrik.
Neue Rubrik oder so im Podcast. Schauen wir mal. Gebt uns sehr gerne Feedback. Ansonsten noch ein anderes ganz kurzes Thema vor dem Thema. Und zwar, es ist Disability Pride Month. Ich hoffe, ich spreche richtig aus mit meinem schrecklichen Ossi-Englisch. Und zwar, wir haben in der letzten Spin-Off-Folge mit Ask ja schon über den Pride-Month an sich gesprochen, der im Juni war und auch warum er wichtig ist. Und nun haben wir Juli und es ist Disability Pride Month. Und da wir in unserem Freundeskreis, also beide, auch RollenspielerInnen mit Behinderungen haben, ist es doch ein guter Grund, einfach mal darüber zu sprechen. Vielleicht mal als ganz kleine Hinführung zum Thema, weil das sicherlich eine Grundsatzfrage ist, die sich viele HörerInnen stellen. Und die stelle ich jetzt einfach mal stellvertretend für diese an dich. Pride bedeutet ja Stolz. Mhm. Also soll ich jetzt stolz sein, wenn ich eine Behinderung habe?
Ja, warum nicht? Ich habe dazu tatsächlich mir auch jetzt, weil Disability Pride Month ist und ich mich da wieder dran erinnert habe, dass ich mir das schon länger zulegen wollte, mir das Heftchen Ableismus gekauft. Das ist von Rolli Fräulein auf Twitter und das erklärt sehr, sehr anschaulich einfach zum einen den Beginn dieser ganzen Behindertenrechtsbewegung. Und die Idee ist im Endeffekt die gleiche wie bei der Pride auch, im Sinne von, wir sind da, wir verstecken uns nicht, wir sind stolz auf das, was wir sind. Also Pride jetzt im, ne, im Queer-Sinne. Und genauso ist es halt für die Disability Pride auch gedacht. Auch behinderte Menschen sind da und sind laut und dürfen, müssen ihre Meinung sagen können und gehört werden. Und allzu oft passiert es aber eben nicht.
Und da ist es natürlich am besten, wenn man mal mit einer betroffenen Person spricht und die zu Wort kommen lässt. Da habe ich mal den André Skora, ihr kennt ihn als Würfelheld, ans Mikrofon geholt. Und der wird uns ganz kurz was dazu sagen.
Piep, 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 Interview. Hallo André.
Hallo Philipp.
André, wer bist du denn überhaupt?
Die meisten sollten mich kennen unter Würfelheld, also ein Blogger, Pen and Paper Rollenspieler, Autor, Herausgeber, also eigentlich ein Nerd in allen Klassen.
Nun bist du ja auch von einer Behinderung betroffen. Und da wollte ich mal fragen, was ist das und wie beeinflusst die dich beim Rollenspiel?
Ja, also ich habe von klein auf eine starke Sehbehinderung. Es stellt sich so dar, dass ich Probleme habe, zum Beispiel mit einer Lichtempfindlichkeit. Im Farbbereichen Blau und Grün habe ich Probleme, eine Nachtblindheit. Also das All-Inclusive-Paket habe ich mir da eingefangen. Ja, es beeinträchtigt natürlich generell das Leben, aber jetzt, da ist von klein auf Farbe vielleicht nicht so extrem, wie man es sich vorstellt, weil ich kenne es halt auch nicht anders. So, und beim Rollenspiel ist es halt so, es beeinflusst da natürlich so ein bisschen, wenn du am Spieltisch sitzt, du hast deinen Charakterbogen vor dir, wir kennen es ja alle, kleine Felder, kleine Werte, die du eintragen kannst, deine Schmierzettel und so weiter. Da ist es bei mir so, dass ich dann meistens auf die Hilfe von Mitspielern zurückgreife, beziehungsweise jetzt mit der neuen Technik. Geht's natürlich auch mit einem Tablet ordentlich. Die meisten haben ja mittlerweile Vergrößerungssoftwares drauf. Da funktioniert's. Bei Würfel hast du ja sicherlich letztlich gesehen, dass ich mal Braille-Würfel hochgestellt hatte auf meinem Blog. Die habe ich dank Michael von Jägersnet auch als 3D-Ausdruck bekommen. Testung erfolgt demnächst nochmal in ordentlich. So stellt sich das halt dar. Ne?
Da greifst du schon einer Frage vor, die ich ja jetzt stellen wollte. Und zwar, wie könnte man denn jemand mit einer Sehschwäche zum Beispiel beim Rollenspiel unterstützen? Also du hast ja gerade schon diese speziellen Würfel genannt. Mhm. Vermutlich auch, wenn es zum Beispiel Regelwerke, zumindest wenn es PDFs sind, in bestimmten Farbkombinationen gäbe, die man besser erkennen kann. Weil ich zum Beispiel habe ja auch eine leichte Rot-Grün-Schwäche und sehe auch bestimmte Farben nicht so gut wie andere. Mhm. Was könnte man da machen?
Ja gut, also ich kann jetzt natürlich nur für mich selbst sprechen. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ein großer Bereich oder ein großes Themenfeld ist da natürlich Kontraste. Wenn du so Tabellen natürlich hast, wo du dann eine hellgrüne Schrift auf dunkelgrünen Hintergrund, sprengt natürlich alles. Ja, also, oder wie du gerade aussagtest, der Rot-Grün-Sehbereich ist bei vielen Leuten betroffen. Ich kenne es bei mir jetzt noch bei den Blautönen. Also wenn man dahin geht, Bücher vielleicht nur als Textvariante, das würde schon mal viel helfen. Ja, viele stehen auch auf die Grafiken, ich auch, aber gerade so für den Konsum hilft's dann einfach, wenn du so Fließtext hast. Ja, eine andere Sache ist dann halt, wenn du Mitspieler hast, die müssen sich natürlich drauf einlassen. Also das heißt, auch wenn du an dem Abend mal das 30. Mal fragst, kannst du mir mal eben sagen, wie stehen die Püppchen oder wie sieht der Lageplan aus? Sag mir nochmal bitte meinen Attributswert oder das Würfelergebnis, weil er jetzt dummerweise so 6 mm Würfel nutzt, sag mir das mal bitte eben, dann müssen die natürlich auch mitziehen. Wenn die nicht mitziehen, dann bringt's natürlich auch nichts. Das wäre mal so Ansatzpunkt.
Da kommen wir zur letzten Frage. Es wird ja so bei generell Pride-Themen öfters mal die Frage gestellt, ja, brauchen wir es überhaupt? Und ich erinnere mich, dass du in deinem Blog schon ein, zweimal geschrieben hast, dass du negative Erfahrungen hattest. Ich erinnere mich, einmal irgendwie ging es um die Zugänglichkeit zu einer Location und einmal, dass MitspielerInnen nicht mit dir spielen wollten. Kannst du diese Geschehnisse nochmal ganz kurz erzählen, um den Leuten zu verdeutlichen, dass es schon wichtig ist, inklusiv zu sein?
Ist natürlich so, wie gerade ja schon gesagt, du brauchst natürlich Mitspieler, Mitspielerinnen. die sich auch drauf einlassen. Wenn du dann Leute hast, die vielleicht Berührungsängste haben, schlechte Erfahrungen, wie auch immer, und die wollen das nicht, ist es am besten, man steht auf, trennt sich, die Sache ist erledigt. Den Fall habe ich irgendwann auch schon mal gehabt. War in dem Augenblick, stehst du halt da, was willst du machen? Dafür habe ich zu viel vorher schon erlebt in dem Bereich, also das belastet mich dann nicht mehr. Aber das Problem ist, man hat öfters mal so den Eindruck, die Leute wollen, wissen aber nicht, wie sie rangehen sollen. Beziehungsweise bei manchen hat man auch so den Eindruck, es ist nur Geschwätz. Das war in dem Fall eindeutig zu merken. Dann diese Barrieren, den Zugang zu Gebäuden und so weiter. Normalerweise ist das ja nicht so die Sache des Veranstalters. Normalerweise ist das ja schon die Sache Gebäudebetreiber. Aber da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel die Beleuchtung. Jeder Supermarkt oder jedes Geschäft muss eine gewisse Lumenzahl zum Beispiel bei der Beleuchtung haben. Sehr wichtig sind dann zum Beispiel auch Sachen wie Kontrastbereiche, zum Beispiel bei Glastüren. Nichts Schlimmeres für einen Sehbehinderten, als wenn er auf eine Glastür zuläuft, die Sonne drauf scheint, du siehst die Fläche halt nicht. Oder Treppen. Gut kenntlich gemachte Treppen sind viel wert für Sehbehinderte und Blinde. Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn du so eine Treppe runterfließt. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ja, und so zieht sich das halt durch. Das sind dann so Sachen, da denkt man im ersten Augenblick natürlich nicht dran. Aber sehr wahrscheinlich auch deswegen, wenn man nicht selbst betroffen ist, fehlen einem natürlich auch die Kenntnisse dazu.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit für mich hattest und uns mal einen Einblick in deine Erlebenswelt gegeben hast.
Immer wieder gern.
Das war doch sehr interessant. Liebe Grüße, vielen Dank, lieber André. Und dann kommen wir schon zur Medienschau. Wie immer starten wir mit dem Medienschau-Update und die Frage, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Wie du möchtest.
Dann fang einfach mal ich an. Diesmal habe ich einen Comic, dessen ersten Sammelband ich vor 3 Jahren in der 2. Episode zumindest schon mal kurz besprochen habe. Und dann etwas ausführlicher habe ich ihn mit dir, Elea, gemeinsam in der 10. Folge besprochen, nämlich Captain Berlin vom Regisseur und Autor Jörg Buttgereit. Ja, ich glaube, du hast dich auch sehr amüsiert damals, wenn ich mich richtig erinnere.
Doch, das war ganz witzig.
Der kämpfte ja bereits 1982 gegen allerlei Super-Schurk-Innen, anfangs noch als Trash-Filmfigur. Schaut einfach mal in die Shownotes, da packe ich seinen mega-trashigen ersten Low-Budget-Auftritt rein. Das gibt es nämlich bei YouTube. Und ab 2013 war er dann ein Comic-Superheld. Zur Geschichte, Captain Merlin wurde 1944 eigentlich als kinetisch verbesserter Supermensch erschaffen, damit er Hitler bekämpft, aber das hat letztlich doch irgendwie nicht so richtig geklappt, weswegen er jetzt, also jetzt in Anführungszeichen, in den 80er Jahren als rasender Reporter in West-Berlin lebt. Du merkst, die Parallelen zu Superman sind jetzt nicht von der Hand zu weisen. Aber Captain Berlin findet seine ganz eigene Tonalität, sowohl was den bewusst altbackenen, kolorierten Zeichenstil angeht, als auch was die eigentlichen Abenteuer angeht. Denn klar gibt es auch hier allerlei Superschurk-Innen, beispielsweise sind Hitler und seine Schergen einfach nicht tot zu kriegen, doch gerade jetzt im 2. Sammelband sind es eher die kleinen, lokalen, in Anführungszeichen, Heldentaten, die wirklich Charme haben. Beispielsweise will die DDR auch einen eigenen Superhelden haben und erschafft Genosse Berlin, dem das Widerstehen gegen die Verlockungen des Westens, beispielsweise Beate-Use-Shops, viel schwerer fällt als der eigentliche Kampf gegen den kapitalistischen Erzfeind. Mein absolutes Highlight war aber der Kampf gegen VHS-Mann, also abgeleitet von VHS-Videokassetten, der gegen die Beschlagnahmung von Horrorfilmen des Jugendschutzes wegen protestiert, indem er dafür sorgt, dass die entsprechenden Vorteile, nämlich dass Gewaltfilme gewalttätig machen, plötzlich wahr werden. Und da frage ich doch mal dich als Psychologin, die passenderweise auch noch mit Kriminellen arbeitet, werde ich als jugendlicher Konsument von Horror- und Gewaltmedien denn wirklich gewalttätig und kriminell?
Ja, unweigerlich, Philipp. Du kannst quasi nichts dagegen tun. Nein, es ist ja und nein im Endeffekt. Also es ist nicht so, dass alleine die Tatsache, dass du irgendwie was Gewalttätiges guckst oder konsumierst, automatisch irgendwie zu Gewalt führt. Es kann der Tropfen auf, weißt du, sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also wenn du Jugendliche hast, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die keine ordentlichen Bezugspersonen haben, die irgendwie deren Kumpels und Freundinnen, Freundinnen irgendwie auch alle eher so ein bisschen gewaltaffiner sind, wenn sich das so ein bisschen hochschaukelt, dann kann das eben noch so der eine Faktor sein, der dann noch zusätzlich dazu beiträgt. Aber es ist halt nur einer von vielen. Und es ist nicht dieser eine Kernfaktor, wie es halt oft so ein bisschen dargestellt wird. Und er ist jetzt auch nicht so viel wichtiger als viele andere Faktoren oder so exklusiv. Also, nee.
Okay. Zu diesem Thema packe ich auch noch sehr gern eine sehr ausführliche Episode unseres großen Vorbilds des Dorpcast in die Shownotes. Jedenfalls, um das Thema abzuschließen, ich könnte jetzt sagen, dass Captain Merlin der beste deutsche Superhelden-Comic ist, was theoretisch auch nicht falsch wäre, denn die Konkurrenz der Liga deutscher Helden hat ja aufgegeben.
Trachtman.
Stimmt, den gibt's noch, verdammt. Aber damit würde ich ihn natürlich jetzt ein wenig entwerten, den Captain Merlin. Daher gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass gerade mit seinen Meta-Anspielungen der zweite Captain Merlin Sammelband sogar ein besserer, weil intelligenterer Superhelden-Comic ist, als es ein nicht unerheblicher Teil der amerikanischen Mainstream-Superhelden-Comics ist. Hm. Das ist toll. Ja, du.
Yo, ich habe auch ein Medienschau-Update dabei. Und zwar habe ich beim, es war unsere Cthulhu-Folge, glaube ich, im November, habe ich das Arkham-Horror-Kartenspiel vorgestellt. Und da haben der Jurist und ich mittlerweile eine weitere, also ein Erweiterungspack quasi gekauft, ein weiteres Szenario, eine Kampagne viel eher, nämlich der Pfad nach Carcosa, und zwar in der Extended-Version. Also es gibt diese Arkham-Horror-Kampagnen immer in der Basisversion und in einer Version, die heißt dann Rückkehr nach Name der Kampagne. Das heißt, es ist entweder geeignet für Leute, die erst die kleine Version spielen und dann nochmal die Extended. Wir gönnen uns einfach immer gleich die Extended. Und es lohnt sich tatsächlich auch, die kommen auch in einem schöneren Päckchen und also es ist ganz nett. Also dieses Arkham Horror Kartenspiel, für die sich vielleicht nicht mehr dran erinnern, ist so ein deckbasiertes, kooperatives Strategiekartenspiel.
Was sehr schwer ist.
Das wirklich schwer ist, tatsächlich, das ist richtig. Und es gibt eben verschiedene Kampagnen, die man spielen kann. Wir haben eben jetzt der Pfad nach Carcosa. Das basiert auf dem Mythos um Hastur und den König in Gelb. Das ist einer meiner Lieblings-Cthulhu-Mythen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil er nicht von Lovecraft ist, sondern tatsächlich von Robert Chambers.
Das gibt wieder Hass von der Lovecraft-Bubble, wie letztes Mal.
Ist schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, also ein bisschen älter als Lovecraft-Stories. Aber Lovecraft hat das, kannte das und hat es integriert quasi in seinen Mythos. Und es ist auch in den Rollenspielsystemen zum Beispiel immer irgendwie ein Teil des Cthulhu-Mythos. Und es sind 7 Szenarien, die haben jeweils so 90 bis 120 Minuten Spielzeit. Und das Coole an diesem, also ich finde tatsächlich, der Pfad nach Carcosa ist bisher das beste, die beste Kampagne, die wir gespielt haben. Wir haben schon Dunwich gespielt und die Basiskampagne, ich glaube Nacht der Zeloten, irgendwas mit Zeloten. Und Pfad nach Carcosa ist aber definitiv die variabelste bisher. Es gibt sehr unterschiedliche Pfade, die man gehen kann, unterschiedliche Entwicklungen, verschiedene Ausgänge, verschiedene Regler, die Ziele und Möglichkeiten innerhalb der einzelnen Szenarien steuern. Das heißt, es hat einen enorm hohen Wiederspielwert. Und man merkt auch, je mehr potenzielle Decks und Deckkarten man hat mit eben zusätzlichen Kampagnen, desto vielfältiger und variabler wird einfach das Spielerlebnis. Man kann sich sein Deck ja auch selber zusammenstellen, man kann sich immer wieder mit Erfahrungspunkten neue Deckkarten kaufen und das macht einfach Laune, wenn das so ein bisschen variabler wird. Die Atmosphäre ist toll, die Szenarien sehr vielfältig. Es gibt wieder ganz unterschiedliche Settings und Spielmechanismen. Das finde ich immer irrsinnig spannend, dass innerhalb der Kampagnen die Szenarien alle oft so unterschiedlich funktionieren und verschiedene Zielsetzungen haben. Wie gesagt, enorm hoher Wiederspielwert dadurch, auch wenn man es vielleicht dann nochmal mit anderen Charakteren, anderen Decks versuchen will. Und es ist anspruchsvoll im normalen Schwierigkeitsgrad. Also wir spielen nur normal, alles andere haben wir einfach schon abgeschrieben, weil es im Endeffekt nur die Fehlschlagquote erhöht. Also es macht das Ganze nur ein bisschen frustiger. Es ist aber durchaus lösbar. Wir haben bisher kein Szenario verloren. Bei das Vermächtnis von Dunwich haben wir gut öfter mal was verloren oder aufgegeben irgendwo in der Mitte. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir mussten zwischendurch, was sehr traurig ist, einfach mal warten, weil es die folgenden Szenariobände, also Szenariokarten nicht gab. Das ist wieder dieser typische Nachteil, habe ich das letzte Mal schon ein bisschen drüber gerantet, dass die Preispolitik hier sehr undurchschaubar ist. Man kauft am Anfang eben dieses komplette Szenario-Pack und dann, dann sind aber nur die ersten 2 oder 3 Szenarien drin und dann muss man immer alle 2 Szenarien, glaube ich, ein neues Pack kaufen. Und die kosten alle so, ja, ich weiß gar nicht, 20 Euro, 30 Euro, irgendwie sowas. Also es sind halt so ungefähr, also wenn es so 90 bis 120 Spielminuten sind, hat man eben immer ungefähr so die Kosten. Aber es ist schon cool und man hat eben auch wieder Spielwert. Es ist jetzt nicht wie bei diesen Exit-Game-Spielen oder so. Man sagt, kaufe ich mir einmal, dann habe ich es einmal gespielt, dann muss ich es eigentlich faktisch verschenken. Sondern man kann es wirklich auch mehrfach nochmal spielen. Ja, das ist sehr schön, das macht Spaß.
Spaß ist ein gutes Thema, eine gute Überleitung. Ich hatte auch Spaß.
Juhu!
Und ich bleibe bei meiner Medienschau sogar beim gleichen Verlag wie bei Captain Berlin, nämlich Weißblech Comics. Also zumindest zur Hälfte, denn statt einer langen bringe ich jetzt 2 Kurzreviews, die mir schon allein deswegen ein Anliegen sind, damit das Image des Podcasts hier nicht aus der Bahn gerät. Denn nach der letzten Folge mit Ars über Wokeness, jetzt mit dir schon wieder hier so ein Pride-Part, und wenn die Nora kommt in 2 Folgen, dann geht's auch irgendwie um Triggervoice und so. Da haben wir ja fast schon das Gefühl bekommen, ich wäre genauso ein querfeministischer Shitstorm-Trupper wie du, Elea. Und das wollen wir ja auf jeden Fall verhindern.
Ah, wollen wir das?
Wollen wir das. Und deswegen kommen jetzt 2 Comics für echte Männer. Moment, kam das jetzt ironisch genug rüber?
Nee, hab ich nicht überzeugt.
2 Comics für echte Männer!
Ja, besser.
Okay, und die liegen, obschon sie vom Genre her sich schon stark unterscheiden, doch auf den ersten Blick überraschend nah beieinander, denn bei beiden geht es um 2 kampfstarke, halbnackte Barbarinnen. Und doch sind die ganz anders. Dabei ist der erste Band jedoch noch halbwegs authentisch, denn ich bespreche den 5. und damit letzten Sammelband der Vaevictus-Reihe. Das ist eine im französischen Original von 1991 bis 2006 erschienene, sehr erfolgreiche Comicreihe über die gallischen Kriege, also über den letztlich gescheiterten Versuch, die Eroberung Galliens durch Julius Caesar zu verhindern. Die Protagonistin ist die Ezena-Königin Boadica, oder Boad, egal, die versucht, den gallischen Widerstand zu organisieren, die sich dabei letztlich aber zerreibt zwischen den Intrigen, der Korruption und oft auch dem Unvermögen der barbaren Stammesfürsten. Das ist irgendwie deprimierend, denn sie alle bekommen immer wieder die Gelegenheit, den mächtigen und überlegenen Caesar mit vereinten Kräften zu schlagen, aber sie lassen ihre Chancen aus politischen Gründen, aus übertriebenem Stolz und manchmal auch einfach nur aus Faulheit verstreichen. Und damit thematisiert der Comicautor Simon Rocha auf der Metaebene das immer wiederkehrende Unvermögen der Herrschenden, gemeinsam auf große Krisen zu reagieren, die man mit etwas Zusammenarbeit eigentlich problemlos aus der Welt schaffen könnte. Also, wenn diese Comicreihe nicht schon so alt wäre, könnte man fast meinen, dass sie eine Metapher auf die Corona-Politik, den Klimawandel oder auch den Welthunger sei. Das habe ich ganz schön. Das ist der Gin, der lässt mich hier irgendwie meine Gedanken ganz schön weit. Jedenfalls, dass diese Comicreihe so alt ist, merkt man aber deutlich an den Zeichnungen. Denn die sind zwar einerseits wirklich detailliert, manchmal hat man fast das Gefühl, dass man sich so ein Wimmelbild anschaut, also mit so ganz, ganz, ganz vielen Details und so. Aber andererseits ist die Kolorierung einfach unfassbar altbacken und langweilig. Es gibt in dem 160 Seiten starken Sammelband so ein paar wenige Bonusseiten, die nur getuscht sind, also schwarz-weiß, und die wirken einfach viel, viel eindrucksvoller als ihre kolorierten Gegenstücke. Aber das ist jetzt sicherlich Geschmackssache, und beim 5. Sammelband ist die Zielgruppe eh bloß die kleine Zahl an Leuten, die schon die anderen 4 Bände gekauft hat. Also lasst euch von mir jetzt diesen Band nicht vermiesen. Ihr werdet cool damit sein, ihr werdet Spaß damit haben. Passt schon. Nur mein Fall war es jetzt nicht unbedingt. Was überraschenderweise aber mein Fall war, jetzt kommt meine zweite halbe Medienschau, nämlich Luba Wolfsschwanz, Tochter der Tundra aus dem Weißblech Verlag. Das ist ganz klassischer Sword and Sorcery Pulp, also im Prinzip Conan der Barbar, nur halt mit einer Barbarin. Das kürzlich erschienene erste Heft umfasst 52 Seiten und enthält 4 Kurzgeschichten, die im Prinzip alle absolut identisch sind. Sie beginnen immer mit Luba in einer kritischen, lebensbedrohlichen Situation. Dann wird die Frage gestellt, wie es denn so weit kommen konnte. Und dann springt die Geschichte zu ihrem eigentlichen Anfang. Und dann gerät Luba halt irgendwie genau in die Situation, die kritisch ist. Dann kommt sie da irgendwie wieder raus und dann beginnt die nächste Geschichte. Die eigentliche Rahmenhandlung, welche diese Kurzgeschichten zusammenhält, ist dabei Lubas Rachefeldzug, weil sie all die Soldaten umbringen will, die damals ihr Dorf ausgelöscht haben. Das ist narrativ also sehr dünn und offensichtlich sehr repetitiv, aber überraschenderweise konnte mich diese erste Ausgabe doch gut unterhalten, weil ich jedes Mal erneut dachte irgendwie, na wie kommt denn die da wieder raus? Und weil das jeweilige Setting überraschend vielfältig ist. Beispielsweise haben wir in der ersten Geschichte sowas wie klassische Fantasy-Römer. Also alles so ein bisschen mit Antike und Säulen und Kolosseum und so weiter. Das ist ja quasi Fantasy-Standard. Aber dann gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte auf einer Insel, die ist magisch, bei der die Robben ihre Haut ablegen können, um sich in Menschenfrauen zu verwandeln, was sie zur Fortpflanzung machen müssen. Und wenn es dann ein Mädchen wird, dann wird das auch so eine Robbe, die sich verwandeln kann. Und wenn es ein Junge wird, dann dürfen die Menschen quasi das Kind behalten. Also das ist schon mega palpig, aber irgendwie auch interessant. Und wenn das jetzt im August erscheinende zweite Heft irgendwie meine Hände gerät, im Comicladen oder in Bahnhofsbuchhandlungen, dann bin ich zweifelsohne nochmal dafür zu begeistern, 94 zu investieren. Feine Sache, jetzt habe ich meine Männlichkeit ausgelebt.
Jawohl.
Auch die älteren männlichen Zuhörer sind noch dabei und deswegen kannst du jetzt wieder alle verscheuchen mit deinem Feminismus-Kram.
Also schlimm wird's gar nicht. Ich habe mich inspirieren lassen, weil ich sehr, sehr viele Leute gehört habe, die erzählt haben, das ist super und man müsse das unbedingt lesen. Habe ich das jetzt auch getan. Unter anderem hat Judith Vogt das sehr empfohlen, aber auch einige andere Leute. Und so habe ich gelesen, beziehungsweise eigentlich gehört als Hörbuch, Tagebuch eines Killerbots. Von Martha Wells. Das ist Science Fiction, wie man vermuten mag. Eine Sammlung von 4 Novellen eigentlich. Also im Englischsprachigen kamen die als 4 Novellen raus und haben massig Preise abgeräumt. Den Nebula Award, den Hugo Award, den Locus Award. Alles, was es so an großen Fantasy-Science-Fiction-Preisen international gibt. Und in Deutschland sind diese 4 Novellen in einem Band rausgekommen. Und Frank Böhmer hat die ins Deutsche übersetzt. Wir begleiten in diesen 4 Novellen Killerbot, Eigenname, eine teils mechanische, teils organische, wie der Name schon sagt, Killermaschine, die ihr eigenes Kontrollmodul quasi gehackt hat und dadurch nicht mehr an die Befehle ihrer Klientel gebunden ist, sondern eigenständig agiert. Darüber ist Killerbot aber ganz froh, weil er ist ganz gut im Töten, hat aber eigentlich viel lieber Ruhe und streamt Serien und Seifenopern.
Wie du.
Genau. Und Killerbot liebt Serien, weil er Menschen total gerne beobachtet und zuguckt, wie die so miteinander interagieren. Aber das selbst zu tun und selber mit ihnen zu interagieren, findet er eigentlich nicht so toll. Und auch ein bisschen anstrengend. Aber als dann plötzlich seine Menschen, in Anführungszeichen, also die Menschen, die er begleitet, in Schwierigkeiten geraten, hat er keine andere Wahl, als sich da irgendwie einzubringen und halt zu tun, was so ein Killerbot halt tut. Die Novellen sind inhaltlich lose verbunden, ergeben schon in einem Gesamtzusammenhang Sinn. Also es macht Sinn, die zusammenzupacken eben in einen Sammelband. Es gibt schon so einen übergreifenden Handlungsstrang. Die essentiellen Infos werden aber immer wieder wiederholt. Also wenn man theoretisch mit einem späteren Band einsteigt oder dazwischen Pause macht, ist es gar nicht so dramatisch, weil das wird dann immer mal wieder aufgefrischt. Was auffällt, das macht so ein bisschen den Unterschied aus zu einem Roman. Der Weltenbau, die Rahmung bleibt sehr schwammig, sehr blass. Es ist halt irgendwie so Science Fiction. Das stört aber überhaupt nicht, weil das ist nicht Teil, das ist nicht die Essenz dieser Geschichte. Wir erfahren auch nicht viel über diese Menschen, mit denen Killerbot zu tun hat. Über manche mehr, über manche weniger. Auch das stört nicht. Die Novellen sind irrsinnig unterhaltsam. Es ist, der Humor ist total witzig, total charmant geschrieben. Die Stakes sind hoch genug, dass es spannend ist, aber es ist nicht so durchzogen von irgendwelchen krassen Konflikten, sondern eher so ein bisschen charmant, ja, so irgendwie ganz nett und wholesome geschrieben. Es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so, dass ich sage, wow, das ist das Geilste, was ich jemals gelesen habe, aber es ist super schöne Unterhaltung, gerade so als Hörbuch zum Nebenbei hören, beim Autofahren oder beim Putzen oder beim Radfahren. Einfach optimal. Und es ist echt überraschend, wie gut man sich mit dem Killerbot identifizieren kann.
Ich habe ein bisschen Angst vor dir tatsächlich jetzt.
Also Killerbot ist eigentlich sehr nett. Meistens jedenfalls.
Was ist das denn eigentlich für eine großartige Überleitung, dass wir gleich reden über Killer-Aliens?
Wow!
Aber jetzt holen wir unseren Gast dazu und wir reden erst nochmal über ein Rollenspiel. Deswegen versuchen wir ihn mal an die Strippe zu bekommen. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Maurice, kannst du uns hören?
Ich kann euch hören. Hallo, hallo.
Ja, wunderbar. Du bist ja sozusagen ein Podcast-Kollege, denn du hast deinen eigenen Podcast. Wer bist du denn? Wer oder was ist dein Podcast? Und worum geht's da denn?
Genau, ich bin Maurice von Plus Eins auf Podcast. Den mache ich mit meinem guten Freund Arne zusammen. Und bei uns dreht sich natürlich um Rollenspiel, klar. Aber wir nehmen uns immer so Themen rund um, ja, oder Themenkomplexe rund um den Horror am Spieltisch oder auch in den Abenteuern zur Brust. Wir gucken, was gibt's so für verschiedene Systeme? Was gibt's für Techniken, wie man irgendwie versucht, eine gruselige Atmosphäre am Tisch irgendwie entstehen zu lassen? Und das ist so im Augenblick noch so der rote Faden von unseren Folgen. Wenn wir nicht gerade eine Wichtelfolge haben, wo wir von euch ein Thema zugeschoben bekommen hatten. Gab's ja auch schon.
Das habt ihr im Gegensatz zu anderen sehr gut gemacht, wenn ich das mal so sagen darf.
Dankeschön.
Okay, bevor wir ja starten mit einem Thema, was schon mit Horror zu tun hat, deswegen bist du ja quasi der Experte dieses Mal, starten wir noch mit einer, ja, so halbwegs gemeinsamen Medienschau. Wir kämpfen uns da gemeinsam durch.
Genau.
Und zwar, worum geht's denn?
Wer soll anfangen?
Der zuerst gesagt hat. Du hast zuerst was gesagt.
Ja, ich habe zuerst gesagt, okay. Dann halt, das ist ja wie Streichhölzchen ziehen, ne? Ja, wir sprechen über ein Rollenspielsystem, das ganz frisch rausgekommen ist, nämlich über Guerilla Journalists von Christian Vogt.
Kleiner Spoiler, es wird erst rauskommen, aber wir haben es quasi vorab schon bekommen, weil wir so wichtige Leute sind. Auch du, Maurice.
Ja, eine große Ehre, vielen Dank.
Dann habe ich nur die Ankündigung schon gesehen, aber wer weiß, wenn ihr das hört, dann ist es bestimmt ganz bald soweit.
Dann hat es jeder schon gekauft und schon dreimal gespielt.
Der Name ist ja quasi selbsterklärend. Es geht um Journalismus und Journalisten, manchmal auch um Aktivisten und Aktivistinnen. Und du kommst hier nur aus der Horror-Ecke. Das hat ja eher wenig mit Horror zu tun, obwohl wahrscheinlich der echte Berufsalltag von Journalistinnen schon nicht so fein ist. Wie war denn dein Eindruck?
Tatsächlich ist sogar ein Setting-Vorschlag da drin, dass man es auch irgendwie in einem Horror-Setting halt spielen könnte. Aber mal ganz ab davon finde ich es einen ganz interessanten Ansatz, mal Journalisten zu spielen, Journalistinnen zu spielen, die es mit, na, ich nenne jetzt mal Unrechtsmächten in unterschiedlichstem Sinne halt aufnehmen und sich dabei natürlich auch Gefahren halt stellen müssen, aber im Grunde halt versuchen, Geschichten auf den Grund zu gehen und zu gucken, was steckt dahinter, wo wird was vertuscht und da halt das veröffentlichen wollen. Kennt man jetzt ja nicht unbedingt aus jedem Rollenspielsystem, solche Ansätze.
Genau, das, obwohl ja quasi JournalistInnen durchaus keine ganz untypischen Charaktere sind, auch so, ja, DetektivInnen, ne? Also gerade bei Cthulhu zum Beispiel spricht man ja auch von den InvestigatorInnen, die man spielt. Aber ich fand auch diese Idee ganz cool, das in ganz unterschiedliche Settings eben auch integrieren zu können. Es ist halt quasi so eine Art Universalregelwerk, natürlich festgelegt auf dieses spezifische Thema. Also man spielt eben aktivistische JournalistInnen. Aber es ist ganz egal, ob man die jetzt in einem Fantasy-Setting spielt, in einem Cyberpunk-Setting, in einem Science-Fiction-Dystopie-Setting, Horror-Contemporary. Es ist theoretisch alles denkbar. Die Welt, das Setting erarbeitet man sich so im Powered by the Apocalypse-Style einfach selbst innerhalb der Gruppe. Genau wie die Stimmung, die man bespielen möchte, welche Fraktionen gibt's, welche Charaktere und wie stehen die Charaktere zueinander. Und damit hat man quasi alle Fäden so ein bisschen selbst in der Hand.
Genau, du hast es schon gesagt, es ist halt ein narratives System, ne? Irgendwie, ich glaube, irgendwo stand, dass es sich viel bei City of Mist bedient. Und das hat ja den Ursprung auch bei Powered by the Apocalypse und nimmt auch so ein bisschen bei Fate was mit.
Genau.
Und ich finde auch dieses gemeinschaftliche Erschaffen und Ausgestalten der Spielwelt, sowie aber auch Mitgestalten von allen Spielenden am Tisch, Mitgestalten der Geschichte halt, finde ich ganz cool.
Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen so ausgelegt, dass man theoretisch eben auch wunderbar spielleitungslos im Endeffekt oder zumindest mit sehr wenig Vorbereitung durch die Spielleitung loslegen könnte.
Ja, das ist ja das Schöne, so mal Powered by the Apocalypse. Vor allem bei Fate kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Aber bei Powered by the Apocalypse hast du ja natürlich auch die Spielleitung irgendwo immer noch. Aber die hat einen viel einfacheren Job, sage ich jetzt mal, als bei, in Anführungszeichen, klassischen Systemen. Wo du vielleicht gerade, wenn es was Investigatives halt ist, also von dem, ja, alles irgendwie so vorbereiten musst und dann hoffen musst, dass die Spielenden am Tisch halt auch genau die Richtung irgendwie nehmen, die du dir so erarbeitet hast oder erhoffst, dass die ja so in die Richtung auch ermitteln.
Ja.
Und hier brauchst du quasi nur eine Fraktion und die wird vielleicht sogar von irgendeiner Spielerin am Tisch irgendwie vorgeschlagen und dann ja, ergibt sich der Rest irgendwie beim Spielen.
Ja.
Das ist ja nun sehr zentriert auf ein gewisses Thema. Wie fandet ihr denn die regeltechnische Umsetzung? Also ist es schon mehr so mega generisch? Praktisches Beispiel, ich könnte statt JournalistInnen auch Krankenschwestern und Krankenpfleger spielen oder ist es wirklich von den Regelmechaniken daraufhin ausgearbeitet, dass ich investigative Berufe darstelle?
Ja, die Berufe, die vorgegeben sind, sind ja so, ist bei narrativen Systemen ja häufig so, dass so Playbooks irgendwie vorgegeben sind mit ja, Berufen oder Charakterklassen, kann man es ja fast auch schon nennen, wo sich dann jeder am Spieltisch halt eins von aussucht. Und die hier zur Verfügung stehen, ja, schlagen ja alle so in die Kerbe Journalismus, ob es jetzt dann vielleicht eine Journalistin dann irgendwie ist oder eine Fotografin, aber es geht ja trotzdem irgendwie alles um irgendjemand, der halt mit Medien zu tun hat.
Also ich hatte schon den Eindruck, es ist darauf ausgelegt, also wenn man jetzt irgendwie Personen spielt, die einer bestimmten Berufsgruppe zugehörig sind, ich glaube, das könnte man auch machen, wenn es passt, also weiß nicht, dass man halt, wenn man ein Team von WissenschaftlerInnen hat oder so, die versuchen irgendeiner Verschwörung oder irgendeinem Missstand innerhalb ihres Konzerns oder so auf die Schliche zu kommen, glaube ich, würde das schon auch funktionieren. Wichtig ist halt diese Zielsetzung, dass es halt um irgendwie Investigation geht, eben auch um mediale Aufbereitung des Ganzen, eben so Dinge zu enthüllen und ans Licht zu bringen und zu verändern. Das funktioniert, denke ich, eben mit diesen journalistischen Berufen am besten, aber wenn man sich das irgendwie so ein bisschen breiter aufstellt, funktioniert wahrscheinlich auch, könnte ich mir denken.
Ich fand auch interessant, dass es, wie du ja schon quasi gesagt hast, ums Veröffentlichen geht, aber da hört es auch dann auf. Also es geht nicht weiter mit dem jetzt den Kampf aufzunehmen gegen das Unrecht, nennen wir es jetzt einfach mal, sondern halt einfach auf jeden Anführungszeichen nur das Recherchieren, das Veröffentlichen der Geschichte. Das schreiben sie halt irgendwo auch, glaube ich, oder schreibt Christian Vogt ja auch ganz klar an einer Stelle, wer gerne noch jetzt dann den Kampf jetzt irgendwie gegen das Unrecht noch auch noch ausspielen will, der kann ja sonst irgendwie die Guerilla Journalist Kampagne, nicht Kampagne, das Abenteuer, halt quasi vielleicht in einer anderen Kampagne noch einbinden. Und dann spielst du halt mit einem anderen Regelsystem vielleicht weiter.
Ja, also ich denke auch, es ist ein bisschen so wie bei Shadowrun, ja, wo du halt im Endeffekt auch, wenn du deinen Run abgeschlossen hast, eigentlich die ganze Geschichte beendest. Außer es gibt irgendwie Gründe, dass die Runner sagen, irgendwie, das hängt mir noch nach oder das habe ich für mich noch nicht abgeschlossen und da will ich jetzt weiter reingehen. Und dann läuft es vielleicht weiter. Es ist auch sehr schön illustriert. Also die Mia Steingräber hat die Illustrationen, also zumindest die großen Illustrationen beigetragen. Der Rest ist dann eben auch viel mit Fotos illustriert, was, finde ich, auch dem Charakter ganz gut entspricht. Also, dass man eben auch wirklich so zeitgenössische Fotografien hat, damit man eben auch so ein bisschen in diese Art von Setting reingehen kann.
Das wäre auch jetzt meine letzte Frage gewesen, wie ihr denn die Präsentation findet. Also ich persönlich mag ja zum Beispiel Christian Vogts Schreibstil sehr gerne. Ich fand auch die grafische Aufmachung sehr schön. Man merkt natürlich, dass es jetzt kein Produkt ist von einem Verlag, der Millionen in der Hinterhand hat. Es ist immer noch so ein bisschen Indie-Charme. Also wie jetzt die Druckqualität ist, kann ich nicht sagen, denn wir haben alle die PDF-Version bekommen zur Rezension. Aber wie war euer Eindruck? War das für euch so auch fluffig und wie aus einem Guss wirkend?
Ja, auf jeden Fall. Kleiner Kritikpunkt, wobei das schon sehr, sehr jammern auf großem Niveau ist. Ich hätte gern so ein paar Begriffe vielleicht noch ins Deutsche übersetzt gehabt. Wenn es um die Sicherheitsmechanismen geht und da von Lines und Veils gesprochen wird, das hätte man vielleicht auch irgendwie noch ins Deutsche schreiben können und dann halt den englischen Begriff in der Klammer dahinter. Falls einer halt, vielleicht ist es ja jemand, der das jetzt, der oder die jetzt dieses System als erstes narratives System in der Hand hat und von solchen Sicherheitsmechanismen noch gar nichts gehört hat. Und da waren noch so ein paar andere Begrifflichkeiten, die versteht man natürlich. Aber manch andere Systeme gehen dann vielleicht hin und nehmen es dann halt komplett auf Deutsch und schreiben dann englische Begriffe nur in Klammern dazu oder lassen die vielleicht ganz weg. Und hier war es halt eher so ein bisschen ja so auf die englischen Begriffe ausgelegt. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Um Gottes Willen, aber war mir nur so aufgefallen. Weil ich kürzlich halt noch Mythos World, halt Powered by the Apocalypse System, mal gelesen habe. Und da war es, glaube ich, komplett auf Deutsch, was natürlich manchmal auch irgendwie merkwürdig ist.
Dann weißt du ja, Christian, wenn du zuhörst und ich weiß, du wirst zuhören, was du bei deinem nächsten Rollenspiel besser machen sollst.
Ja, es ist kein Grund, es nicht zu kaufen oder so, ne? Wie gesagt, das sind nur so Sachen, die mir dann irgendwie, oder eine Sache, die mir halt so aufgefallen war.
Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema, wo du jetzt unser Experte bist.
Oha.
Weil in eurem Podcast geht's ja quasi um Horror und ihr habt auch schon mal über das Alien-Rollenspiel geredet und es passt, denn wir reden über das Alien-Rollenspiel und Weltraumhorror. Was macht für dich persönlich vielleicht oder für euer ganzes Podcast-Team, was macht Horror so attraktiv?
Ja, im Grunde muss man sich ja eigentlich die Frage stellen, also jeder, der sich irgendwie mit dem Thema Horror beschäftigt, wie soll man sich überhaupt vor etwas fürchten, vor dem man noch weiß, dass es das gar nicht gibt? Oder auch wie kann man überhaupt an etwas interessiert sein, wie vielleicht jetzt ein Horrorfilm, nehmen wir den mal, das einem selber ja irgendwie Angst macht. Warum gucken sich Leute überhaupt Horrorfilme an und genießen das, sich irgendwie zu gruseln? Und ich gucke sehr gerne Horrorfilme und ich sitze da auch manchmal ein bisschen zusammengekauert dann irgendwie auf dem Sofa, aber ich habe da trotzdem irgendwie Spaß dran. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen her, so ganz abstrakt runtergebrochen, im Horrorfilm hast du so ein bisschen so am Ende immer irgendwie den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen und so ein bisschen so die in Anführungszeichen Zerstörung der ursprünglichen Welt der Figuren hin von was Natürlichem in was Unnatürliches, von der Idylle hin ins Chaos. Hast du natürlich auch bei anderen Systemen, Fantasy oder wie auch immer, muss ja gar nicht Horror sein. Aber ich finde, beim Horror macht es auch so ein bisschen aus, so ein Reiz irgendwie da, sich halt so mit so grundlegenden Ängsten irgendwie zu befassen. Und ja, ich finde, ja, wie gesagt, das macht den Reiz irgendwie so ein bisschen aus.
Und dieselbe Frage nochmal, nur mit einem anderen Genre. Was macht denn Science Fiction so attraktiv? Also ich kann jetzt sagen, geile Raumschlachten, aber du hast jetzt wahrscheinlich eine etwas elaboriertere Antwort für mich.
Ich finde, da ist die Schwierigkeit jetzt auch erstmal zu sagen, was ist da eigentlich Science Fiction? Du sagst es direkt Raumschlacht, impliziert ja direkt, es geht um Raumschiffe, vielleicht auch um Aliens, Weltall, Raumfahrt. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Science Fiction Motive, die so gar nichts mit Weltall zu tun haben oder nicht unbedingt zu tun haben müssen. Und da ja, gibt es so viele Geschmacksrichtungen, da ist gefühlt auch irgendwie ja für jeden was dabei. Sei es jetzt vielleicht irgendwie Zeitreise. Ich habe kürzlich noch wieder Zurück in die Zukunft geguckt. Toller Film oder tolle Filmreihe sogar. Würde man vielleicht so aus dem Bauch raus erstmal gar nicht als Science-Fiction-Film irgendwie verorten. Aber es geht um eine Zeitreise. Ich meine, was ist anders als Science-Fiction als eine Zeitreise? Ne? Oder irgendwie medizinische Entwicklung, die Überwindung von Leben und Tod oder Leben erschaffen. Jetzt mal ganz weit zurückgeblickt, irgendwie die Frankenstein-Geschichte. Ganz uralter Schinken, aber so gesehen auch Science-Fiction. Ganz ohne Raumschiffe.
Ja, es wird ja auch zum Teil so Steampunk und sowas zum Beispiel auch unter Science Fiction subsumiert.
Ja, genau. Wir haben halt im Grunde doch irgendwo, es ist schwierig, das richtig zu definieren und wirklich alle Spielarten, alle Varianten irgendwie da jetzt unter einen Hut zu kriegen. Aber wir haben irgendwo ja so Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, die es so jetzt in unserer oder in der Spielwelt halt noch nicht gibt. Und wir haben dann irgendwelche, ja, ich nenne es mal Geschichten, die sich eben damit beschäftigen oder zumindest halt in einer Welt spielen, in der es halt, wie gesagt, diese Entwicklung halt gibt. Und das, ja, da kannst du halt tausend tolle Geschichten erzählen. Sei es halt irgendwas sehr technisch und wissenschaftlich Verspieltes, wo halt auch so wissenschaftliche Genauigkeit halt irgendwie wichtig ist. Jetzt wieder mal Blick Richtung Buch und Film, irgendwie Der Marsianer zum Beispiel. Oder irgendwas, wo zwar die Technik da ist und das sich wie Science Fiction anfühlt, aber halt eher so vielleicht gesellschaftliche oder philosophische Themen vielleicht sogar im Mittelpunkt stehen. Star Trek würde man direkt sagen, jo, astreine Science-Fiction-Serie. Aber da geht's halt nicht so wirklich um die Technik. Du hast so den Warp-Antrieb und das Beamen und all diesen ganzen Schnickschnack. Aber wenn die auf dem Planeten dann sind, um die es dann in der jeweiligen Folge halt geht, geht's meistens ja nicht um Technikthemen, sondern halt eher um irgendwelche gesellschaftlichen Probleme, die vielleicht diese Alien-Spezies da auf diesem einen Planeten dann hat.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angeteased, dass wir über Alien und eben über Science-Fiction-Horror sprechen oder über Weltraum-Horror. Und dann ist die Frage, wie kommt es, dass diese beiden Genres so gerne verbunden werden? Also was macht das, was unterscheidet es zum Beispiel so von anderen Horror- oder Science-Fiction-Genres?
Ja, du sagst es halt schon, ne? Horror ist auch ein Gewürz, was du echt auf viele Genres oder höchstwahrscheinlich auf alle irgendwie anwenden kannst oder zumischen kannst. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Science-Fiction-Horror so besonders gut funktioniert und irgendwo vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich glaube, da ist das Genre gar nicht so wichtig. Ich finde Science-Fiction-Horror auch klasse, aber du kannst auch Horror halt irgendwie im alten Rom spielen oder auf einem Piratenschiff. Ich finde, da sind so ein paar andere Faktoren, die halt wichtig sind, dass du halt irgendwie es mit einer Bedrohung zu tun hast, die halt eine große Gefahr darstellt und irgendwie auch irrational ist und sich mit dem Wissensstand der Welt, in der man spielt, sei es jetzt, wie gesagt, auf einem Piratenschiff oder halt im Science-Fiction-Weltraum, sich halt nicht mit dem, was man aus dieser Welt halt kennt, irgendwie erklären lässt. Dass man halt, wie gesagt, gegen irgendwas irrational Großes, Böses halt irgendwie antreten muss und dabei vielleicht sogar auch noch gar nicht so die Actionhelden verkörpert, sondern halt eher so ein bisschen hilflos ist. Ressourcen sind vielleicht noch eingeschränkt. Man ist vielleicht irgendwo isoliert. Und ja, wie gesagt, die Bedrohung ist so groß und man hat gar nicht die nötigen Waffen oder das nötige Wissen, um halt das böse Alien jetzt in dem Fall mal eben so besiegen zu können. Weil sonst kannst du halt einen Monsterfilm und einen Actionfilm gucken und beim Horror ist es halt wichtig, dass es halt ja schwer zu überwinden ist oder viel schwerer und man ja dauernd um das Leben fürchten muss von sich, von seiner eigenen Spielfigur und allen anderen irgendwie aus dem Team.
Und meinst du, Weltraumhorror hat so gewisse Eigenheiten? Also du hast ja schon so mal Dinge anklingen lassen, zum Beispiel, dass du in einem Raumschiff eine gewisse Enge hast, dass du da nicht wegrennen kannst, oder kann Weltraumhorror theoretisch überall spielen, also zum Beispiel auch in der großen, weiten Prärie eines unbewohnten Planeten, solange du noch ein bisschen Hightech-Kram drumherum hast?
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Die Enge hilft es natürlich so ein bisschen, halt diese Isolation auf einen ganz kleinen Raum, engen Raum halt irgendwie noch zu unterstreichen. Du kannst natürlich auch in einer großen Sandwüste halt irgendwo isoliert sein, keine Frage. Deswegen denke ich mal, dass man das auch genauso gut halt irgendwie auf einem unbewohnten Planeten, in so einer Prärie halt tatsächlich irgendwie machen könnte. Ich würde dann tatsächlich, wenn wir jetzt bei so Weltraum-Science-Fiction sind, dann tatsächlich lieber das kleine, enge Raumschiff nehmen. Aber klar, das kriegst du auch irgendwie auf einem Planeten hin. Wichtig finde ich, wie gesagt, halt nur, dass die Bedrohung, um die es halt geht, so groß und so andersartig dann sein muss, dass sie halt eben die Spielfiguren oder die Leute am Tisch, die Figuren des Films oder des Buchs halt vor die Hürde der Hilflosigkeit halt stellt. Dass man eben nicht einfach ja mal eben so müde lächelt und das Alien da wegschießt oder irgendwie sowas.
Es gibt ja neben so diesem Science-Fiction-Horror auch noch den Cosmic-Horror letzten Endes. Man könnte jetzt irgendwie davon ausgehen, dass das Gleiche, weil Cosmic und Weltraum, das klingt ja irgendwie schon sehr ähnlich. Cosmic Horror ist ja eher so das, was man eben da mit dem Cthulhu-Mythos oder so verbinden würde. Denkst du, das ist irgendwie so eng verwandt? Oder gibt es da noch irgendwie Facetten, die du siehst, die sich unterscheiden?
Ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, da wurde irgendjemand zitiert, der gesagt hat, dass gerade so der erste Alien-Film eine super Lovecraft-Geschichte ist, komplett ohne Lovecraft. Weißt du, aber so halt genau vor dieses Kosmische halt irgendwie, die Gewalt, die da ist und gegen die man kämpft oder die einen selber halt bedroht, ist so gewaltig, ist so unvorstellbar. Jetzt haben wir jetzt wieder konkret jetzt bei den Alien-Filmen natürlich halt dann das Alien und wir sehen es und die kriegen es ja doch irgendwie überwunden. Aber da sind schon auf jeden Fall Verbindungen auch irgendwo in Richtung kosmischen Horror. Wobei da geht es natürlich auch viel um die alten Götter, die halt so groß sind, dass wir Menschen halt so klein und nichtig für die wiederum halt sind und wir das, was die tun und wie die denken und wie die agieren, eigentlich gar nicht begreifen können. Das ist natürlich noch so drei Etagen größer alles, aber klar, das spielt auch irgendwo so ein bisschen zusammen.
Ja, ich musste gerade denken an, wir haben mal ein Let's Play gesehen von einem Videospiel, das heißt Moons of Madness. Also hat natürlich schon im Namen so ein bisschen diese Lovecraft-Cthulhu-Anspielung drinnen, spielt aber auf dem Mars, ich bin mir nicht ganz sicher. Und eben auch in dieser isolierten Umgebung, wo dann plötzlich irgendwas eindringt, was außerirdisch ist, das aber eben dann sehr, sehr eng mit so alten Kulturen irgendwie, die viel älter sind als der Mensch und so weiter, verbunden wird. Also das war für mich so ein bisschen dieser Link zwischen Alien als so Creature Feature, Science Fiction Horror und dann eben dem noch größeren kosmischen Horror. Also ich glaube auch, dass die Verbindung ist gar nicht so klein, dass man von einem zum anderen rüberkommt.
Ich finde, da muss aber dann halt nur, wie bei Lovecraft, jetzt nehmen wir den wieder mal als Beispiel, halt ja auch typisch irgendwie ist, dass die Charaktere dann am Ende auch alle so ein bisschen leicht irre werden. Also dass du es halt mit deinem eigenen Verstand alles gar nicht begreifen kannst und auch irgendwie auch gar nicht gewinnen kannst.
Ja.
Und das muss man als Spielrunde, da muss man auch Lust drauf haben, sich halt darauf einzulassen. Ich meine, wenn jetzt eine Spielrunde beschließt, Call of Cthulhu oder Mythos World oder welche Lovecraft'sche Rollenspielvariante auch immer zu spielen, muss man ja, oder ist man sich ja schon bewusst, okay, wir verlieren höchstwahrscheinlich. Aber das Ziel ist halt nicht, wie bei Dungeons & Dragons irgendwie XP zu kriegen und Monster zu kloppen, sondern halt irgendwie eine schöne Geschichte sich zu erspielen. Und das, finde ich, ist bei Alien jetzt halt auch genauso. Wir haben in unserer Online-Runde, wir haben jetzt ganz lange Dungeons & Dragons gespielt und haben jetzt so ein bisschen rum überlegt, wie könnte es jetzt weitergehen, was wollen wir als nächstes machen. Witzigerweise spielen wir jetzt Shadowrun 3, was gerade ein bisschen krass ist, nochmal die ganzen alten Regeln irgendwie raus aufzutreiben und sich dann nochmal irgendwie einzulesen. Aber auch da hatte ich mal vorgeschlagen, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf heute, hey, ich habe hier dieses Alien-Rollenspiel liegen, wollen wir da mal vielleicht so zwischendurch mal so einen kleinen One-Shot machen? Und einer aus der Spielrunde sagte, oh, ganz ehrlich, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da verlieren wir doch nur. Habe ich gesagt, naja, bei Call of Cthulhu verliert ihr höchstwahrscheinlich oder verlieren wir als Spielende höchstwahrscheinlich eh alle. Aber darum geht's ja in dem Fall nicht. Aber nee, ihm war das irgendwie, er wollte einfach nicht. Was okay war, ne? Muss ja keiner, zwingt ja niemand jemand. Aber das fand ich halt schon interessant, dass er so direkt sagte, so aus dem Bauch raus, nee, da verliere ich ja. Mhm.
Dann ist es ja schon die perfekte Hinleitung quasi zu unserem Hauptthema. Vielleicht mal so als kleinen Einstieg. Wie sind denn unsere Alien-Erfahrungen, also mit diesem Franchise? Also ich kann von mir sprechen, ich habe jetzt extra in Vorbereitung für diese Folge den ersten Film geguckt, das allererste Mal. Den fand ich gar nicht schlecht. Ich habe schon mal vor vielen, 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 vielen Jahren den zweiten Film geguckt. Da konnte ich dann irgendwie 3 Tage nicht mehr schlafen. Und ich habe für meinen Blog ein paar der Alien-Comics rezensiert. Und die waren teilweise schon, sagen wir mal, sehr palpig. Also sowas wie, das Alien oder der Facehugger pflanzt sein Ei in den Elefanten, dann kommt ein Elefanten-Alien raus. Das war weniger gruselig, das war mehr so
Creature-Feature.
Ja, ne? Ich habe mich ein bisschen gequinscht. Wie ist es denn bei euch? Ich vermute mal, du, Maurice, bist voll der Experte und die Elea, du kannst es jetzt nicht sehen, alle Podcast-HörerInnen können es nicht sehen, die hat sich gerade wunderbar in Valiant Yutani Corp Klamotten hat sie sich angezogen.
Sehr schön.
Und die ganzen Untersetzer von den Getränken, die wir hier haben, ist auch alles von, was ist das, USCSS Nostromo und Alien und alles so drum und dran. Also offensichtlich, Elea ist da tief drin in der Materie, also ihr beide. Erzählt mal, wie tief seid ihr denn drin in der Materie?
Fang du gerne an, Luis.
Ich glaube, ich habe damals als Jugendlicher auch zuerst den zweiten Teil oder den zweiten Film gesehen und fand den natürlich als irgendwie 12-jähriger Junge mega gut, weil da so viel rumgeballert wurde. Und hab dann, das hat mich natürlich total fasziniert. Aber für mich war das halt eher so ein Monsterfilm, ne? Da wir irgendwelche Space Marines haben, dicke Knarren und schießen Aliens tot. Und ich habe das gar nicht so in Richtung Horror verortet. Dann habe ich später dann irgendwie, spät abends, es war stockduster draußen, den ersten Alien-Film gesehen und habe auch sowas erwartet wie den zweiten und war dann total geflasht, dass es echt so gruselig war. Ist aber auch schon lange her. Ich bin also, ja, wie gesagt, den habe ich auch so mit 13 vielleicht irgendwie gesehen das erste Mal. Und ich glaube, wenn man den heute das allererste Mal guckt, vielleicht ist der zu langsam. Und wobei ich finde es toll, dass der so langsam ist, wie er ist. Aber ich habe den halt auch schon vor 100 Jahren gefühlt gesehen und bin damit groß geworden. Es gibt ja auch noch vom ersten Teil noch so einen Director's Cut, der hat noch so ein paar Szenen mehr, die halt die Kinofassung nicht hatte. Aber der ist damit auch nicht länger, sondern ich glaube genauso lang oder sogar 2 Minuten kürzer. Und da sind einfach andere Szenen halt ein bisschen schneller geschnitten, um halt an so modernere Sehgewohnheiten angepasst zu werden. Was ich schade finde, aber vielleicht ist es halt eben auch eine Hürde, so einen alten Film, ich meine, der ist jetzt echt über 40 Jahre alt, halt heute zu gucken, das erste Mal, und direkt da so total geflasht von zu sein. Aber bei dir hat es ja scheinbar funktioniert. Zumindest sagst du, du fandst ihn nicht schlecht. Das ist ja schon mal was.
Yeah.
Und für unseren Podcast haben wir haben halt 2 Folgen draus gemacht aus dieser ganzen Thematik, haben uns halt erstmal so ein bisschen Science-Fiction allgemein irgendwie zur Brust genommen, Und da drin halt auch so alle Alien-Filme uns angeguckt. Und das sind ja 6 Stück insgesamt, wenn man noch die beiden Prequels, Prometheus und Alien Covenant, noch dazu zählt. Und das war teilweise echt eine Quälerei, muss ich halt sagen. Aber die sind nicht alle gut. Aber was einem da besonders auffällt, wenn man die so fast der Reihe nach wegguckt, wie unterschiedlich die halt sind. Der erste Film, würde ich sagen, ganz klar, ist ein Horrorfilm. Der zweite Film, eben habe ich es ja schon ein bisschen gesagt, ist eher so ein Actionfilm. Ja, es geht wieder um das Alien, beziehungsweise Aliens. Mehrere sind es in dem Fall, die sind sogar auch größer. Es gibt eine große Alien-Kolonie mit einer dicken Königin, die da drin sitzt und ganz viele neue, fiese Aliens gebiert. Aber du hast dann auch bis an die Zähne bewaffnete Space Marines. Die kommen da halt mit einem Panzer angefahren, haben am Ende zwar überhaupt keine Chance gegen die Aliens und sind auch sehr schnell dann irgendwie Murks. Aber im Grunde ist es halt erstmal irgendwie so Military Space Action und nicht mehr Alan Ripley krabbelt durch die runtergerockte Nostromo und versucht da irgendwie rauszukommen. Die krabbelt garantiert auch bei Alien 2 durch irgendwelche Luftschächte, aber der erste Film lebt halt von sowas und von so einer düsteren Stimmung und düsteren Atmosphäre. Und beim zweiten ist es halt irgendwie ein bisschen mehr Action einfach oder deutlich mehr Action sogar.
Also ich bin auch eher so spät berufen, was Alien angeht. Also ich glaube, ich habe die Reihe zum ersten Mal gesehen vor 5 Jahren vielleicht. Ich glaube, länger ist noch nicht her. Und war aber tatsächlich damals auch von dem ersten noch sehr, sehr geflasht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und habe die anderen auch gesehen. Ich glaube, ich habe Wiedergeburt nicht gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das der ist, von dem alle sagen, er ist schlecht. Deswegen habe ich den, glaube ich, einfach ausgelassen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich ihn gesehen und wieder vergessen. Aber sonst habe ich die auch alle gesehen. Also auch die beiden neuen, also Prometheus und Covenant. Ich habe auch Alien vs. Predator gesehen, der nicht so schlecht war, wie ich dachte, tatsächlich.
Komm, darüber reden wir lieber nicht.
Ich fand ihn ganz, also der ist halt wirklich auch eher wieder Zweier, ne, halt so Creature, Feature, Military, Action, ne, halt wie Predator mehr. Also nicht so wirklich Horror. Aber ich fand ihn jetzt durchaus unterhaltsam und ich bin auch ein großer Fan, auch wenn ich selber nie gespielt habe, weil ich, glaube ich, einfach zu großer Schisser bin, aber also was sowas angeht. Aber ich finde Alien Isolation auch extrem gelungen. Das ist ja eine Videospiel-Adaption, beziehungsweise keine Adaption, sondern sie führt eigentlich den Stoff weiter. Und zwar die Geschichte von Ripleys Tochter. Das spielt dann so nach dem dritten Teil auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht sogar nach dem vierten, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Und dieses Spiel hat die ganze Alien-Ästhetik und das Feeling und den Horror hervorragend eingefangen. Und das kann man auch als Let's Play angucken. Also ich habe es tatsächlich nur als Let's Play geguckt, weil ich bin einfach, glaube ich, für solche, weil man doch viel Shoot, also es hat doch viel Shooter-Mechaniken mit dabei. Und da bin ich, glaube ich, einfach zu schlecht.
Aber du musst halt auch viel, viel schleichen und Sachen auskundschaften und gucken, wie kommst du halt irgendwie drin herum und so. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, genau. Und wie man eben an unserer Ausstattung hier merkt, bin ich auch durchaus ein Fan von dem ganzen Franchise.
Dann vielleicht mal, was ist denn überhaupt Alien, so ganz allgemein, oder das Universum? Worum geht's? Also ja, es gibt irgendein böses Alien, das habe ich mittlerweile verstanden, nachdem ich den Film geschaut habe. Aber es gibt ja mehr als dieses eine Alien und diesem einen Raumschiff, wo die Aliens dann irgendwann drauf sind. Wie sieht das Universum aus?
Na, im Grunde haben wir die Menschheit, die in einer ja gar nicht so weit entfernten Zukunft spielt das Ganze. Ich glaube, 2090er Jahre irgendwie starten die bei Prometheus. Und der Weltraum ist kolonialisiert und die beginnen gerade zumindest den zu kolonialisieren und stoßen dabei halt auf diese feindselige Alien-Spezies. Oder beziehungsweise noch auf die Engineers bei Prometheus, aber das ist eine ganz andere Storyline, die ich ein bisschen absurd finde, aber da können wir vielleicht später auch noch zu sprechen. So ganz grundsätzlich halt Menschen, kolonialisierter Weltraum, feindselige Alien-Spezies und alles dreht sich irgendwie um die Konfrontation genau mit diesen und halt auch teilweise anderen Alien-Spezies, was immer im Kampf ums nackte Überleben halt mündet. Bei dem einen halt mehr konkret bezogen auf diese xenomorphe Aliens, wie wir sie, das Alien halt aus dem Film von 1979. Und bei Prometheus und Covenant haben wir halt noch so ein bisschen mehr, so Präastronautik, halt irgendwie Themen, ob es nicht doch irgendwelche Alien-Spezies gibt, die letztendlich auch die Menschheit auf unserem Planeten erst erschaffen haben und so weiter. Und da wird es, finde ich, ein bisschen abgehoben und da komme ich nicht mehr mit und bin irgendwie auch raus aus der ganzen Geschichte.
Was macht dieses Franchise so populär? Weil im Prinzip, jetzt mal ganz ketzerisch, ist es ja immer dasselbe. Irgendwann taucht das Alien aus, es killt ganz viele Leute, am Ende verliert es aber trotzdem. Und trotzdem ist es super beliebt, wie ich gerade sehe, den ganzen Merch, den Elea hat hier in ihrer Wohnung. Es gibt wie viel waren es? 7, 8, 9 Filme, wenn man die ganzen Crossovers mitrechnet. Comics gibt's unzählige, auch mit Crossovers. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie gegen Judge Dredd, also Alien gegen Judge Dredd gelesen. Ich habe irgendwie Batman gegen Alien gelesen. Batman gegen Alien muss ich auch noch also es gibt da lesen. 1000 Sachen, obwohl es ja theoretisch immer dasselbe ist. Warum ist es so populär?
Ich wollte übrigens noch hinzufügen, zu der letzten, bevor ich, ne, zu der letzten Frage noch, worum geht's in Alien? Ich würde noch hinzufügen, dass es auf einer Metaebene schon auch immer so ein bisschen um Konzernkritik geht. Also nicht in allen Filmen gleichermaßen, aber eben so Weyland Yutani als der böse Ausbeuterkorb im Hintergrund ist auch immer noch so ein bisschen Thema. Zwar eher eben auf einer Metaebene, aber grundsätzlich auch immer, so, schwingt immer so ein bisschen noch mit.
Ja, wir haben halt so eine kalte Krieg-Thematik, ne? Ich meine, das Spiel, wie gesagt, ja. Der erste Film Ende der 70er halt irgendwie dann gemacht, da ging es halt noch richtig rund, ne? Ich meine, Science-Fiction generell ist immer auch so ein bisschen so Kind seiner Zeit, irgendwie alte, was weiß ich, die ersten Star-Trek-Folgen, ne? Irgendwie, wir sind jetzt alle ins Weltall geflogen, tatsächlich, die ersten Menschen waren auf dem Mond, und dann war das natürlich auch voll spannend, so eine Serie halt dann zu haben. Und bei Alien hat man ja auch wieder Außerirdische und Raumschiffe, aber da ist auch viel so kalter Krieg, die bösen Unternehmen und so weiter halt auch noch mit drin, klar. Ja, und du hast eben so Comics und so aufgezählt. Ne? Wir haben ja auch noch Computerspiele. Wir haben Bücher gibt's noch, die auch teilweise zum Kanon mitgezählt werden. Von den Büchern, die irgendwelche Geschichten halt dann zwischen den Filmen halt dann irgendwie darstellen. Die sind noch zu Hörspielen dann über Audible halt irgendwie gemacht worden. Und letztes Jahr, ich habe mir das irgendwie noch so im Dezember geholt, kam noch eine Graphic Novel raus, wo die allererste Drehbuchvariante vom oder Drehbuchfassung des ersten Kinofilms genommen haben. Der Film später hat nur noch so rudimentär was mit diesem ersten Drehbuch zu tun und haben daraus halt noch eine Graphic Novel, noch einen Comic gemacht und haben halt dem Zeichner gesagt, so lieber Junge, bitte macht es so wenig wie möglich, dass es aussieht wie das Alien, was wir aus dem Film kennen, weil das hat damit eigentlich quasi nichts zu tun. Und so ist es auch geworden. Aber ich frage mich, 40 Jahre nach dem ersten Film jetzt nochmal irgendwie das Drehbuch in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir verwursten das auch nochmal, ist irgendwie ganz spannend. Die Produktionsfirma ist ja mittlerweile auch, gehört ja zum großen, tollen Disney-Konzern. Und wir können davon ausgehen, dass auch die nächsten, ich glaube auch eine neue Serie ist sogar noch angekündigt, jetzt für die nächsten Jahre irgendwann. Und ich weiß nicht, was da noch für Filme irgendwie kommen werden. Ich meine, Ridley Scott ist ja auch nicht tot zu kriegen. Der wird sich sicherlich auch nochmal irgendwie in den Regiestuhl schnappen. Und irgendwie die Covenant-Geschichte vielleicht auch noch weiterführen wollen. Weil auch da ist ja quasi noch Potenzial, leider. Aber deine Frage habe ich damit nicht beantwortet, ich weiß. Aber ich wollte damit nur unterstreichen, halt wie aktuell insofern das halt immer noch ist, weil immer noch neue Sachen rauskommen oder alte Sachen nochmal irgendwie neu aufgekocht werden.
Und das muss sich auch alles immer so ein bisschen an Alien messen, finde ich. Also das ist auch immer noch, also zumindest in meinem Kopf, ja, wenn ich dann irgendwie so Science-Fiction-Horror sehe. Also Live zum Beispiel haben wir vor einer Weile mal geguckt. Das ist ja auch so ein klassischer Science-Fiction-Horror. Ist total ähnlich wie Alien. Man hat irgendwie diese Raumschiff-Crew, die außerirdisches Leben an Bord bringen, um das zu untersuchen. Und das dreht dann hohl und frisst die Crew und was auch immer. Und also irgendwie man verbindet das Alien ist irgendwie schon fast so, ja, die Mutter irgendwie dieser Thematik, obwohl die ja viel älter ist. Aber das ist so irgendwie das, worauf man es doch immer wieder zurückführt, letzten Endes.
Ja, und vor allem die Begrifflichkeit Alien, um damit ein außerirdisches Wesen zu beschreiben, ist auch geprägt durch diesen Film. Das Wort Alien im Englischen bedeutet ja eigentlich nur fremd oder fremdartig. Und ich meine, 1979 kam Alien 1 ins Kino. Wann kam E.T.? 82 oder so. Da war es noch der Extraterrestrial. Und Alf, ne? Und was weiß ich, was dann noch alles später kam. Aber nichtsdestotrotz, wobei Alf ist ja sogar Alien-Lifeform, ne? Merke ich gerade beim Sprechen. Egal, so, ne, da haben wir es. Also Alien, der Film hat einfach halt auch diese Begrifflichkeit so ein bisschen verwurzelt, um mit dem Wort Alien, was eigentlich für fremdartig steht, halt auch dieses außerirdische Wesen halt irgendwie zu beschreiben. Wenn heute eben nur irgendwo Independence Day, ja, Aliens kommen auf die Erde. Ne? So, man nimmt immer das Wort Alien. Und das, glaube ich, kommt tatsächlich halt auch von diesem ersten Film. Und ja, der mag in die Jagd gekommen sein und die Geschichte, gebe ich dir, Philipp, völlig recht, ist irgendwie im Grunde immer die gleiche, aber ja, es hat trotzdem irgendwas. Ich glaube einerseits, weil es vielleicht das erste Mal war, dass das so toll, groß, berauschend irgendwie im Kino zu sehen war, mit der Technik, die sie halt zu der Zeit hatten. Science-Fiction-Filme mit Außerirdischen gab es ja vorher schon, aber hier hatten wir das erste Mal vielleicht auch so richtig so Horrorelemente drin, dass die Leute sich ja da noch irgendwie Jahre später drüber gesprochen haben, was vielleicht bei irgendwelchen 60er, 50er Jahre Filmen jetzt nicht so krass war. Und das Alien-Monster selber ist ja echt so eins der ikonischen Filmmonster halt auch, ne? Hat Einzug in die Popkultur gehalten, ist in tausend Varianten irgendwo anders noch verwurstet worden und ist auch irgendwie einfach ein krasses Creature-Design halt. Was es so innerhalb der Story für Fähigkeiten hat, aber auch generell so, wie es aussieht. Die hatten ja diesen, ich glaube, ein Schweizer ist es, dieser H.R. Giger, diesen ja. Surrealisten, der ja, wenn du dir die andere Kunst von dem anguckst, irgendwie das ist ja völlig irre, was er alles gemacht hat. Ich meine, Kunst ist relativ, ne, darf man sich auch nicht drüber streiten, klar. Aber das ist schon krass und den haben wir halt genommen und der hat halt das Alien und vieles andere aus dem Film noch für die designt. Und das ist ja echt schon beeindruckend gewesen.
Ich glaube auch, dass die Ästhetik eine ganz große Rolle spielt. Ja. Wir haben jetzt gerade mal reingeguckt in Alone in the Dark. Das ist so ein altes Horrorspiel von um die 2000er rum. Und da hat tatsächlich auch Giga damals dran mitgearbeitet, irgendwie am Artwork. Und du merkst es. Du siehst dieses Artwork irgendwie, du siehst diese spezielle Art. Ich glaube, Biomechanik hat das ja genannt, genau, ja, diese so, Verschmelzung ja. aus irgendwie biologischen Aspekten mit Technik und eben so Science-Fiction-Ästhetik. Und du erkennst es sofort. Also du siehst es und du hast sofort diese Assoziation im Kopf, weil das sehr, sehr speziell ist einfach und sehr besonders. Und ich glaube, das hat schon auch viel von dem Reiz ausgemacht.
Und der wiederum selber auch noch groß halt durch Lovecraft inspiriert. Also du siehst jetzt ja. nicht irgendwie irgendwas, was wie Cthulhu aussieht und vielleicht noch tausend Tentakel hat oder so. Aber generell so in dieser, der ja, wie düster halt alles ist bei ihm und so weiter.
Was übrigens ja auch ganz spannend ist, also so als Fun Fact, weiß wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Film schon mal irgendwie 3,5 Minuten beschäftigt hat, aber die Rolle von Ellen Ripley war ja ursprünglich, also in der allerersten Urversion irgendwie für einen männlichen Schauspieler gedacht. Und das wurde dann aber noch, also Ridley Scott hat es dann noch umgeschrieben auf eine weibliche Rolle. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch einen gewissen Impact hatte, weil es eben eine der ersten Science-Fiction-Produktionen, eben vor allem auch actionlastigen Science-Fiction-Produktionen war, mit einer weiblichen Hauptfigur.
Vor allem, die halt proaktiv auch ans Werk geht, ne? Weibliche genau, Hauptfiguren eben. Du hast jetzt gerade natürlich schon Science-Fiction und Action gesagt, aber die hast du auch so in der Zeit, 70er und auch in den 80ern und bis heute ja teilweise leider eher nur in irgendwelchen Comedies oder so. Und das Action-Genre ist halt einfach irgendwie für den Mann halt zugeordnet, was total Banane ist.
Genau, also gerade wenn man es vergleicht, na, wenn du jetzt überlegst, ist ja eine ähnliche Entstehungszeit, wenn du Alien vergleichst mit Indiana Jones zum Beispiel oder so, was die Frauenrollen angeht, dann, naja, dann den Alien gewinnt den Bot, ne? Also...
Ja, definitiv, definitiv. Und wie du schon richtig sagtest, das erste Drehbuch oder das Drehbuch, ich habe es ja im Vorwort jetzt noch bei diesem Comic lesen können, da war wohl so ein Beisatz, dass alle Figuren in dem Drehbuch Männer waren, in dieser ersten Fassung, aber der Drehbuchschreiber schon dazu geschrieben hat, naja, ist generisch gehalten, kann quasi besetzt werden, wie man will. Und dann hat Ridley Scott gesagt, jo, alles klar, Ripley wird auf jeden Fall eine Frau werden. Mhm. In dem Comic haben die das noch ein bisschen anders gemacht, da sind die Rollen noch ein bisschen anders verteilt, aber das ist halt von der Story her auch ja, wie gesagt, an vielen Stellen doch ganz, ganz anders als im Film. Aber teilweise habe ich da auch gar nicht mehr durchblicken können, wer es eigentlich wäre. Weil da war das noch generischer gehalten, dass die Charaktere wirklich sehr austauschbar waren. Also ist nicht unbedingt nur zu empfehlen, diese Comic-Variante. Aber es war interessant auf jeden Fall.
Dann kommen wir mal zum Rollenspiel. Und ich stelle mal am Anfang eine ganz bewusst doofe Frage. Nämlich, spielt man da ein Alien oder seine Opfer? Und falls man die Opfer spielt, kann man sich überhaupt wehren gegen die Aliens?
Du spielst die Opfer und ja, vieles ist zum Scheitern verurteilt. Ne? Hatte ich ja eben schon angedeutet mit meinem einen Mitspieler aus der anderen Runde. Da musst du halt Lust drauf haben. Das ist natürlich so eine erste Hürde, die du halt beim Horror generell nehmen musst. Aber im Alien-Rollenspiel auf jeden Fall. Das Alien, du wirst dem Alien begegnen und das wird höchstwahrscheinlich nicht gut ausgehen für dich.
Und magst du uns mal ein klein wenig in die Regeln führen?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Das Spiel kam 2019 von Free League Publishing raus. Die sind verantwortlich für Tales from the Loop oder Coriolis auch. Kennen vielleicht auch andere, auch ein Science-Fiction-System, aber mehr so in Richtung Space Opera irgendwie ausgeartet. Mutant Year Zero gab es noch von denen. Und das Würfelsystem ist eigentlich immer diese Year Zero Engine, nennen sie es, nur ein bisschen abgewandelt. Und wir haben jetzt im Alien-Rollenspiel, schlagen die auch direkt zwei verschiedene Spielmodi vor. Du hast einerseits Regeln, die sagen, hey, lass doch mal einen One-Shot spielen oder du willst eine Kampagne spielen. Was ich persönlich auch ein bisschen schwieriger finde im Alien-Universum, aber die Möglichkeit besteht zumindest. Und den One-Shot sehen die so ein bisschen angelehnt halt an einen Film oder ein Filmdrehbuch in dem Fall und teilen den halt in drei Akte auf und haben teils unterschiedliche Regeln noch oder andere Regeln als in der Kampagne halt dafür gemacht. Kampagne also eher so ideal für Leute, die ja die Lust haben, das Universum zu erforschen und sich darin so ein bisschen auszutoben, sei es auf irgendwelchen Kolonien oder wie auch immer. Und der One-Shot halt eher für so eine kurze, knackige Geschichte, die auch so vom Pacing her, von der Geschwindigkeit her eher an einem Film angelehnt ist. Die Spielrunde wählt für jede Spielfigur erstmal einen Beruf, kennt man ja halt wie so eine Charakterklasse aus den meisten Systemen. Aber hier wird schon deutlich, dass du auch nicht eine klassische Heldengruppe verkörperst, sondern halt eher Arbeiter spielst. Der erste Alien-Film, wer ihn nicht gesehen hat, es geht irgendwie um Space-Trucker-Crew, die halt dann mit dem Alien halt konfrontiert wird. Und das sind halt auch keine Helden, die wollen halt einfach nur ihre Arbeit machen und irgendwie lebend da rauskommen und eigentlich lieber auf die Erde zurück, um ihre Ladung zu verhökern und irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen und haben überhaupt keine Lust, gegen Aliens zu kämpfen, müssen das aber leider gezwungenermaßen machen. Hier haben wir also diese Berufe, die auch so ein bisschen diese Kerbe schlagen. Du hast zwar auch die Berufe wie Marine oder Konzernvertreter, aber sonst gibt es halt Pilot, Maschinist, Wissenschaftler, Offizier, Kind. Und da merkt man halt schon, das sind nicht so die Heldenberufe in Anführungszeichen. Was ich noch ganz spannend fand, es gibt eine Mechanik, dass du dir halt so eine Motivation und ein Ziel aussuchen musst bei der Kampagne oder im One-Shot ist es vorgegeben und auch einen Kumpel und einen Rivale aus der Spielrunde halt auch hast.
Das ist bei den anderen Settings, glaube ich, auch so. Ne? Das erinnert mich an Mutant Year Zero. Ich glaube, da war das auch.
Ja, und das finde ich halt ganz, ganz cool, gerade beim One-Shot, um damit auch so ein bisschen ja die Geschichte zu lenken. Klingt jetzt so nach Railroading, aber so ein bisschen halt die Geschichte dahingehend zumindest beeinflussen, dass du halt Drama und Konflikt befeuerst, weil darum geht es letztendlich halt in so einem Horrorspiel auf jeden Fall ja auch.
So ein bisschen Bonding zwischen den Charakteren auch, ja.
Ja, genau, das auch noch. Und wenn du gerade nochmal auf den ersten Film halt guckst, da hast du ja auch die Crew, die teilweise, wie ich ja schon sagte, gar nicht halt dem Alien, die finden halt so ein abgestürztes Alien-Raumschiff und fühlen sich halt veranlasst, weil sie einen Notruf vorher aufgezeichnet haben, dem Ganzen jetzt nachzugehen. Und die Mechaniker sagen, nee, bitte nicht, wir wollen nach Hause. Und da gibt es halt so ein, ja, so ein bisschen Stress zwischen denen und dem Captain, bis am Ende denen halt gesagt wird, wir müssen dem Ganzen nachgehen, sonst kriegt ihr euer Geld nicht. Und dann sagen die, ach so, ja, nee, alles klar, dann gehen wir natürlich da gerne mal gucken. Und so haben die halt so diese Kumpel- und Rivale-Mechanik. Und damit kannst du natürlich auch versuchen, so einen Konflikt halt zwischen den Leuten halt zu haben. Ne? Wenn jetzt vielleicht irgendwie die Pilotin und die Captain des Schiffs sich halt nicht grün sind, dann ist es vielleicht auch ganz witzig. Und so kommen dann vielleicht auch, will die eine die andere nicht retten am Ende oder irgendwie solche Dinge können da ja auch noch passieren. Und diese Motivationen und Ziele, da ist es halt genauso. Die wechseln halt noch in diesen mehreren Akten im One-Shot und in der Kampagne kannst du die dann, glaube ich, so von Session zu Chat zu Session oder Abenteuer zu Abenteuer halt irgendwie noch anpassen.
Und da es sich ja um ein Lizenzprodukt handelt, wird denn die Atmosphäre des Franchises der Filme wirklich adäquat eingefangen oder ist es mehr so ein seelenloses Merchandise-Produkt?
Nee, ich finde gerade, das wird echt gut angefangen. Wir haben ja Horror, wir haben Action und das kannst du alles gut umsetzen. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass die ganzen Filme, Bücher, Comics, alles, was es da so gibt, teilweise sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Und ich finde, mit dem Regelsystem und was dir noch so an Background-Stories und so Möglichkeiten noch an die Hand gegeben wird, kannst du all das halt spielen, je nachdem, wo du Lust drauf hast. Eher was im kleinen, engen Raumschiff bis hin zu, so wir bauen uns mal eine gesamte Kolonie, wo jetzt die Geschichte spielt. Und die Würfelmechanik unterstreicht auch das Horror-Thema und den Stress und die Panik, so heißen auch die Mechaniken, halt auch noch, denn du hast so ein Poolsystem aus 4 Attributen und 12 zugehörigen Fertigkeiten. Daraus setzt sich dann halt dein Würfelpool halt quasi zusammen. Du würfelst nur sechsseitige Würfel. Jede 6 ist ein Erfolg und mit zusätzlichen Erfolgen kannst du dir noch weitere Vorteile erkaufen und halt noch einen Special Move halt irgendwie machen. Und neu ist jetzt hier so eine Stressmechanik, wo du noch dein Würfelwurf noch strapazieren, so pushen kannst. Dann steigt aber dein Stresslevel. Heißt aber, du bekommst mehr Würfel für deine Probe, womit ja die Erfolgschance auch steigt. Aber wenn einer von diesen Stresswürfeln heißen, die dann wiederum eine 1 zeigt, Dann scheiterst du, dann ist Panik die Folge. Da musst du auf eine separate Tabelle nochmal würfeln. Und dann können Sachen passieren von, du musst wegrennen bis hin zu, du fällst halt, brichst katatonisch zusammen. Das heißt also, im Angesicht der Gefahr, im Angesicht von so einer Extremsituation, wächst du über dich hinaus, hast dann mehr Würfel in dem Fall, kannst aber auch halt schneller die Kontrolle über dich verlieren. Und das fand ich, ist auch eine schöne Mechanik, um halt die Spielrunde zu ermuntern, Risiken einzugehen, im Sinne von so, ich strapaziere das jetzt mal, ich pushe jetzt meinen Wurf, weil ich den unbedingt schaffen muss, das ist eine brenzlige Situation und ich nehme den Stress und die Gefahr des panischen Scheiterns in Kauf. Und du hast natürlich auch so eine schöne Eskalationsspirale, die das Ganze halt bewirken kann. Weil nicht nur durch die Würfe halt Stress erfolgen kann, sondern auch in bestimmten Situationen, wenn die halt irgendwie, wenn die Spielgruppe halt was Grauenhaftes entdeckt oder ein Wesen trifft, was sie noch nie vorher so gesehen haben, eine schwere Verletzung erleiden oder sich irgendwie einer aus dem Team als Android entpuppt, was auch gerne mal passiert. Und dann steigt der Stress halt auch und dadurch am Ende auch wieder der Horror und die Eskalation. Das finde ich ist schon ganz gut umgesetzt alles.
Jetzt hast du schon so ein bisschen die Spielmechanik mit angesprochen. Ich habe jetzt noch so eine ganz ketzerische Frage. So Science-Fiction-Horror im Alien-Style ist ja durchaus was man gegebenenfalls auch einfach mit anderen Rollenspielsystemen spielen könnte. Also man könnte es sich ja sogar irgendwie mit Cthulhu kann man sich's vorstellen, vielleicht sogar mit Space 1889, wenn man eher so eben auf diesen Retro-Aspekt steht. Hat es tatsächlich für dich jetzt so persönlich einen Vorteil, spezifisch dieses Alien-Rollenspiel zu nutzen, wenn man diese Art von Szenario spielen will? Oder sagst du, ja, das ist okay, aber muss nicht?
Das ist okay, aber es muss nicht. Ich bin eher ein Fan davon. Halt. Ich gucke lieber, was will ich für ein Abenteuer spielen? Und dann denke ich mir als Spielleitung halt das Abenteuer irgendwie aus oder in der Spielrunde sprechen wir dann drüber, hey, so und so wollen wir gerne spielen und da hätten wir irgendwie Bock drauf, sei es jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Wildwest-Abenteuer. Und dann überlegen wir halt, okay, mit welchem System könnte man da spielen? Ich muss dafür jetzt nicht unbedingt ein Wildwest-Rollenspielsystem kaufen. Ich kann das vielleicht auch mit den normalen Cthulhu-Regeln irgendwie abdecken. Und ich bin selber ein Freund von eher generischen Systemen. Also ich spiele sehr gerne auch Savage Worlds, wobei das ein bisschen mehr, du spielst Heldin, mehr actionorientiert und wir schaffen das schon, dadurch, dass du noch so Bonuswürfel hast und quasi Würfel wiederholen kannst und das Scheitern gar nicht so häufig passiert, ehrlich gesagt. Und das sollte beim Horror ja schon eher eine größere Herausforderung dann irgendwie sein. Und wie gesagt, Hilflosigkeit, da ist Savage Worlds vielleicht nicht das beste System für, aber wir spielen jetzt seit ein paar Jahren eine Kampagne, die auch in Horror-Richtung geht und die spielen wir halt mit Savage Worlds, weil da haben wir uns damals für entschieden und die hätten wir ehrlicherweise auch mit einem Powered by the Apocalypse-System oder mit Call of Cthulhu halt spielen können. Und um auf deine Frage jetzt endlich zu kommen, ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass du ein Alien-Abenteuer, wenn du wirklich sagst, komm, ich spiele so grob den ersten Alien-Film halt nach, so vom Feeling her, dass du dafür definitiv nicht zwingend dieses System brauchst. Es hindert nicht, das zu kaufen und zu nehmen, ganz im Gegenteil, aber du kannst es auch garantiert problemlos mit Cthulhu halt abdecken alles. Musst dann natürlich vielleicht so ein bisschen die Fertigkeiten halt nochmal im Auge haben und überlegen, so wie könnte das halt ablaufen. Es gibt für Call of Cthulhu bestimmt auch irgendwelche Sci-Fi-Sachen, garantiert. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber gut, ich würde es jetzt nicht mit Dungeons & Dragons Regeln spielen wollen, aber, aber es gibt halt genügend andere Sachen. Die aber, wichtig ist aber vielleicht noch, dass es halt irgendeine Mechanik gibt, die halt ja so Angst und oder geistige Stabilität ist es halt bei Call of Cthulhu, ne? Sowas halt irgendwie drin hat, dass du halt eben nicht so in Anführungszeichen unbesiegbare Helden halt spielst, die es da mit jedem Monster irgendwie aufnehmen oder aufnehmen könnten. Mhm. Dass halt das Scheitern höchstwahrscheinlich eher das Ende sein wird. Aber das muss nicht unbedingt mit dem System sein.
Es gibt ja jetzt im Deutschen mittlerweile nicht nur das Regelwerk, das Grundregelwerk, sondern auch eine ganze Menge an Zusatzmaterial. Zum Beispiel Battlemaps, Spielkarten, besonders fancy Würfel. Was davon braucht man denn wirklich oder reicht das Grundregelwerk einfach aus?
Das Grundregelwerk reicht vollkommen aus. Du hast natürlich so einen Schirm mit den wichtigsten Regeln für die Spielleitung. Kannst du dir kaufen. Du kannst dir Kartendecks kaufen, wo nochmal die ganzen Waffen aus der Ausrüstungsliste nochmal drinstehen. Die ganzen Fahrzeuge, die da angeboten werden. Was ich tatsächlich ganz cool finde, weil diese Waffen und Fahrzeuge, die kennt man, wenn man alle Filme halt gesehen hat, dann kennt man auch diese ganzen Gegenstände, die man da halt findet in den Ausrüstungslisten und fühlt sich halt gut abgeholt. Also das macht das Regelbuch, das Grundregelwerk richtig gut, halt Leute, die die Filme nicht kennen, irgendwie mitzunehmen, aber auch die Leute, die die Filme gesehen haben oder sei es nur den ersten Film gesehen haben, halt irgendwie auch mitzunehmen und du hast viele Dinge, die du wiedererkennst. Die stoßen dich dann nicht so mit dem Gesicht direkt rein, weil die auch keine Fotos aus den Filmen verwenden, sondern immer Zeichnungen, die halt so von der düsteren Atmosphäre halt so an die Atmosphäre an den Film halt erinnert. Und das macht es schon ganz gut. Du brauchst aber nicht zwingend jetzt dieses Kartendeck mit den Waffen. Überhaupt nicht. Und die Initiativregelung in dem System wird auch über so ein Kartendeck halt gemacht. Und da kannst du auch ein normales Kartenspiel für nehmen. Du musst es ein bisschen ausdünnen, weil es weniger Karten sind letztendlich. Aber du musst dafür jetzt nicht für, was weiß ich, 10 Euro ein Kartenspiel kaufen. Spezielle Würfel gibt's noch, aber es sind W6. Die haben halt nur dann, die Ziffer 6 ist halt ein anderes Symbol. Und bei den Stresswürfeln, die haben eine andere Farbe, da ist die 1, weil dann ist ja das Scheitern sozusagen. Die haben halt diesen Facehugger als Symbol. Ja, das ist ganz nett, aber ich kann auch noch eine 6, kann ich noch gerade so eben noch lesen auf dem Würfel, also auch ohne Brille. Das geht irgendwie. Ich finde, es hängt aber alles so ein bisschen vom Spielstil halt ab, ne? Wenn du jetzt als Spielleitung sagst, boah, ich möchte so viel im Alien-Layout irgendwie halt haben und du hast das Geld und Spaß dran, mein Gott, dann kauf dir das. Ich habe es nicht gemacht, ich habe das Buch und das reicht mir halt und das fand ich schon ganz gut.
Du hast jetzt vorhin schon mal kurz angesprochen, so diesen Unterschied, ob man das jetzt irgendwie im One-Shot oder als Kampagne spielt. Ich persönlich hatte auch eher so den Eindruck, dass das was ich mir gut in einem One-Shot vorstellen kann. Hast du auch schon Kampagnenerfahrungen damit gesammelt bisher?
Nee, habe ich es noch nicht und ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen, damit eine Kampagne zu machen. Gleich ein bisschen genauer. Wir haben einen One-Shot gespielt. Es gibt einen vorgefertigten One-Shot, Streitwagen der Götter heißt es, glaube ich. Der ist ganz schön vorbereitet. Der hat schöne Boden- oder Deckpläne von Raumschiffen damit drin. Das konnte man so wegspielen. Das war ganz cool. Das hat Spaß gemacht und das haben wir an so einem Samstag, wir haben es online gespielt, aber was immer ein bisschen länger dauert, finde ich, deswegen erwähne ich das extra so. Aber wir haben das so in 7-8 Stunden, glaube ich, so weggespielt dann. Klingt jetzt viel, aber wie gesagt, online, finde ich, dauert immer ein bisschen länger, als wenn man am Spieltisch sitzt. Und das war super. Das war abgeschlossen. Wir hatten alle wirklich Mords Spaß, auch wenn es hier um Horror geht, aber es war halt sehr atmosphärisch. Wir haben das ganz gut hingekriegt, alle da auch so ein bisschen den Kasperl irgendwie zu Hause zu lassen und da so ein bisschen atmosphärisch irgendwie auch ranzugehen. Das war ein Erfolg, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, mit dieser Alien-Thematik eine Kampagne zu spielen, wo dann jede Sitzung irgendwie ein Alien auftaucht. Und wenn es eben nicht auftaucht, was spiele ich denn dann? Ich meine, wir haben, klar, wir sagen halt, wir haben skrupellose Unternehmen, wir haben irgendwie Space Trucker, wir haben das Leben im kolonisierten Weltraum, Grenzraum irgendwo, wo alles so ein bisschen runtergerockt, abgefuckt halt irgendwie ist. Okay, und dann kommt irgendwie ein Alien oder man trifft auf mehrere Aliens und dann ist da richtig Holland in Not. So, und jetzt nehmen wir aus dieser ganzen Rechnung einfach das Alien raus. Was bleibt denn dann über? Dann kann ich auch Coriolis spielen oder Nova oder was es da noch so für Science-Fiction, Weltraum-Science-Fiction-Systeme halt gibt. Und brauche halt nicht irgendwie was mit einem Xenomorph vorne drauf. Was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so eine Mini-Kampagne, wo man quasi aufeinander aufbauende One-Shot spielt. Wo dann vielleicht die gleiche Spielrunde diese Abenteuer dann spielt, aber die Charaktere vielleicht andere sind, dass da halt die Spielfiguren höchstwahrscheinlich der Reihe nach sterben. Und als wir das in One-Shot gespielt haben, hat genau einer überlebt am Ende. Und der hatte noch so ein bisschen Informationen mitgenommen, quasi aus dem, was da geschehen ist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, darauf aufbauen, vielleicht zu sagen, so und jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre später, ist aus diesen Informationen dies und jenes gemacht worden. Und eine ganz andere Gruppe von Spielfiguren erlebt jetzt ein neues Abenteuer. Die Leute am Tisch sind dann vielleicht die gleichen und wissen natürlich noch, was letztes Mal passiert ist, aber da haben wir wieder Spielerwissen und Charakterwissen halt zu trennen, klar. Das könnte ich mir halt vorstellen, dann vielleicht so 2-3 irgendwie lose, zusammenhängende Geschichten dann zu spielen. Aber ich könnte mir bei bestem Willen nicht vorstellen, hier jetzt, übertrieben gesagt, irgendwie eine Kampagne im Grenzraum zu spielen, wo ich 2 Jahre lang jeden Dienstagabend mit Aliens irgendwie kämpfen muss.
Das ist auch was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, so, weil du schon sagtest, Spielerwissen, Figurenwissen, wie ist so deine Erfahrung? Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass die Alien-Filme auch ein Stück weit so davon leben, klar, wenn man sie nochmal anschaut, funktioniert das nicht mehr, aber so beim ersten Mal, dass man eben nicht so genau weiß, was jetzt da eigentlich auf einen zukommt. Also was so, was ist das überhaupt für ein Wesen? Was kann das? Was tut das? Das fällt ja so ein bisschen weg. wenn man das Alien-Alien benutzt, weil die Menschen wahrscheinlich irgendwie die Filme gesehen haben oder zumindest so eine grobe Idee davon haben, was in den Filmen passiert. Ist das was, wo du den Eindruck hast, das stört tatsächlich oder das nimmt vielleicht irgendwie Spannung raus oder lässt sich das irgendwie kompensieren?
Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Spielrunde ab. Wir haben jetzt das gespielt und alle kannten halt die Alien-Filme. Wir hatten eine Spielerin, ich glaube, die kannte es vorher nicht und hat dann gesagt, ich habe es noch den Abend vorher geguckt oder die Woche vorher oder so. Aber zumindest, als alle am Spieltisch oder vor ihrem Rechner dann saßen, hatten die halt mindestens einen Alien-Film vorher gesehen. Das heißt, jeder wusste, was jetzt hier passieren könnte. Und am Ende, ja, oh Wunder, ging es auch um Aliens. Ne, da sind irgendwelche Brustkörbe sind geplatzt, Aliens kamen da raus und das Licht ging aus und man musste irgendwie um sein Leben rennen. Und bis auf einen, da sind alle gestorben. Und wir hatten sogar einen Androiden, der irgendwann dann quasi die Gummimaske vom Gesicht gezogen hat und gesagt hat, guck mal, ich bin Roboter. Also wir hatten halt quasi alles, was man irgendwie aus dem Film oder den Film halt irgendwie kennt, drin. Aber das hat sich trotzdem nicht als Hindernis irgendwie angefühlt. Bei uns hat's funktioniert. Wir haben das irgendwie so ein bisschen ausblenden können. Und selbst diese, oh, Jan ist doch der Android gewesen, Thematik, als dann auf einmal bei der Android in dem System, hat noch ein paar andere Regeln. Die Idee ist halt, dass du natürlich erstmal der Spielrunde nicht offenbarst, dass du halt der Android bist, der dann höchstwahrscheinlich für ein anderes Unternehmen noch irgendwie versuchen soll, halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Alien zu entführen oder irgendwas Absurdes zu machen. Und du spielst erstmal nach den normalen Regeln für Menschen. Und erst ab dem Punkt, an dem klar ist, dass du ein Android bist, hast du auch diese Stressmechanik zum Beispiel gar nicht mehr. Vorher sozusagen tust du halt so, als hättest du Stress und Panik. Aber sobald klar ist, du bist halt ein Roboter, dann ist auch klar, du hast diesen Stress halt gar nicht. Dann fällt es komplett raus. Aber du musst halt als Spielerin, als Spieler halt auch mitspielen in dem Fall und das einfach akzeptieren. Okay, ich bin jetzt zwar der Roboter, der auch viel stärker ist als alle anderen, muss bei Proben auf Stärke, aber trotzdem nach den Regeln der Menschen würfeln. Und als dann eigentlich klar war, es könnte ja irgendwie auch ein Android sein, das hat keiner ausgesprochen, das hatte keiner auf dem Schirm tatsächlich. Und dann auf einmal, wie gesagt, gut, er hat jetzt keine Gummimaske vom Gesicht gezogen, aber auf einmal hat er so gespielt, dass er auch mega stark ist und hat auf einmal irgendwie so eine Tür eingetreten und die ist so quer durchs Raumschiff geflogen. Und alle haben sich gefragt, was ist denn gerade passiert? Und dann war irgendwie klar, okay, Moment, warum blutet der gar nicht rot, sondern halt irgendwie mit so einer gelb-beigefarbenen, zähflüssigen Suppe, die ihm da aus dem Kopf raustropft. Oh je, der ist ja ein Roboter. Und das war total krass, weil alle so schockiert waren in dem Augenblick. Und das war richtig cool in dem Fall.
Dann noch eine letzte Frage. Du hast hier nun gerade erzählt, du hast Erfahrung mit dem Alien-Rollenspiel. Du bist generell ein sehr erfahrener Horror-Rollenspieler. Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie ich ein besonders gutes, sowohl spielerisch als auch atmosphärisch, ein besonders gutes Alien-Abenteuer gestalten kann und leiten kann für meine SpielerInnen?
Also als Empfehlung, wenn man es denn kaufen will, wäre halt dann tatsächlich dieser One-Shot, von dem ich gerade sprach, weil der ist schön aufbereitet, der ist von der Geschichte her auch in Ordnung und das funktioniert alles ganz gut. Wenn man sich ein Abenteuer selber ausdenken will, finde ich, ist es halt wichtig, schränk die Mittel deiner Spielrunde ein. Lass sie halt nicht bis an die Zähne bewaffnet sein. Das hatten wir ja bei den Marines im zweiten Alien-Film zwar, aber zeigt das Alien nicht sofort und nur ganz wenig, vielleicht gar nicht, lass hier und da mal irgendwie Leute tot in der Ecke liegen und irgendwie Spuren von einem aufgeplatzten Brustkorb vielleicht dann irgendwie haben. Und dann wissen alle, weil sie die Filme ja dann kennen, oha, wir haben hier was mit Alien zu tun. Aber zeig nicht sofort das Alien als Monstrum und zeig es so wenig wie möglich. Und wie gesagt, schränk die Mittel ein, bau halt so eine Bedrohung auf, die sich ja so irrational halt wie möglich irgendwie anfühlt. Und schön beim Alien-System finde ich ja diese Mechanik mit den Motiven. Bei dem vorgefertigten One-Shot ist es halt auch so, dass die sich ja, wie gesagt, von Akt zu Akt halt ändern. Und da kann man halt auch gut mitspielen. Auch für ein Abenteuer, was man sich dann vielleicht selber schreibt, dass man überlegen muss, okay, wie kann ich jetzt hier die Eskalation, nenne ich es jetzt mal, noch so ein bisschen den Konflikt untereinander auch so ein bisschen anheizen. Das war in dem One-Shot nämlich auch ganz klasse, als die Spielrunde, die sind sich nicht in die Haare gegangen, aber die haben sich schon so ein bisschen angegangen und so ein bisschen so angekeift halt, weil die halt auch alle versucht haben, ihre Motivation auszuspielen. Das ist natürlich jetzt sehr bezogen auf Alien, aber Bedrohung, irrational, Isolation, Ressourcenknappheit finde ich halt mega wichtig generell für Horror. Und bei Alien, wie gesagt, zeigt nicht sofort das Alien.
Sehr cool. Ich wollte noch kurz hinzufügen, wenn jemand irgendwie Bock auf so ein Alien-Setting-Szenario hat, ich habe das schon mal erzählt im Podcast vor ein paar Folgen, wir haben A Town Called Malice gespielt. Das ist so ein eigentlich ein Erzählrollenspiel, so im Nordic-Noir-Stil. Eigentlich für so eben so Nordic-Thriller gedacht, aber da gibt's auch ein Alien-Setup dafür.
Ah, okay.
Und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn man jetzt sagt, man ist jetzt mehr so eben der Erzählspieler oder Erzählspielerin, das kann man dann auch ganz gut nutzen. Das spielt eben auch mit so mehreren Akten und auch ein bisschen mit den Konflikten untereinander. Ist halt insgesamt etwas schlanker, dafür halt etwas weniger Würfel- und Action-lastig als wahrscheinlich jetzt das Alien-Rollenspiel an sich.
Tatsächlich, als wir gespielt haben, war die Action auch relativ spät erst. Es war viel mehr mit irgendwie, okay, wir haben jetzt ein anderes Raumschiff gefunden, was wir jetzt gerade irgendwie erkunden. Und was ist hier eigentlich passiert? Und wir finden hier Informationen und versuchen zu rekonstruieren, was eigentlich geschehen ist. So ein bisschen auch so ein investigatives Setting erstmal, wie man es halt aus tausend anderen Abenteuern kennt. Und dann irgendwann merkte man, oha, hier haben wir ja doch diese Aliens, was ja eigentlich klar ist, aber ja Alienspiel, aber den Spielfiguren halt nicht in dem Fall. Und das war schon ganz cool. Wir hatten ein bisschen mit Musik noch gearbeitet. Das kann natürlich auch gut mal in die Hose gehen, wenn man als Spielleitung das auf einmal das ja nicht so die Zeit findet, sich damit zu beschäftigen während der Spielrunde. Da muss man auch schon so ein Händchen für haben und vielleicht auch eher mit ein bisschen weniger als mit zu viel anfangen. Und wir hatten das online gespielt und wir hatten zwischendurch so atmosphärische Bilder eingeblendet, teilweise auch aus den Filmen. Wenn man bei Google Bildersuche einfach mal guckt, da findet man gerade, was die Nostromo angeht, echt so tausend, auch irgendwelche computergenerierten Grafiken halt irgendwie, die nicht irgendwelche Screenshots halt aus dem Film direkt waren, sondern oder aus den Spielen oder halt irgendwas. Einfach nur, um so ein bisschen zu verdeutlichen, so ungefähr sieht es da bei euch aus. Und das hat zur Atmosphäre auch viel beigetragen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Wie gesagt, wenn man es online spielt, ich meine, am physischen Spieltisch kannst du natürlich auch machen, musst du nur halt die Bilder irgendwie parat haben. Aber wir spielen Science Fiction, da kannst du zur Not auch irgendwie vielleicht dein Tablet oder das Handy auf den Tisch legen und da halt mal das Bild zeigen. Das stört die Atmosphäre dann vielleicht auch nicht so sehr. Ja. Ach, da gibt es schon tausend Sachen, die man machen kann.
Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest.
Ja, ich danke. Vielen, vielen Dank.
Und wünschen dir einen wunderbaren, horrorreichen weiteren Spieletag, falls du heute noch spielst. Ansonsten ein schönes Spielemonat, ein schönes Spielejahr mit viel Horror und netten Aliens.
Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, hatte sehr viel Spaß gemacht. Und euch auch viel Spaß noch. Und ihr habt ja eben gesagt, ihr habt viele Aufnahmen heute gehabt. Vielleicht war es die letzte jetzt. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch, einen ruhigen Abend. Und bis bald mal.
Tschüss. Bis bald. Mach's gut.